Starnberg-Doppelpass. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Wir grüßen Sie recht herzlich aus München, aus dem Airport Hilton. Wir freuen uns sehr auf eine Sendung voller interessanter Themen. Der BVB gestern im Topspiel gegen Leipzig mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg nach drei Niederlagen in Folge wettbewerbsübergreifend. 2:1 gewonnen und endlich alles gezeigt, was teilweise in den letzten Spielen gefehlt hat. Es war ein Befreiungsschlag. Der BVB zieht sich mit einem Kraftakt aus der Krise. Und auch die Bayern marschieren weiter in der Fußball-Bundesliga. Beeindruckend, wie seriös und souverän sie das Spiel gegen Union gestaltet haben. 3:0 gewonnen und sie schießen Tore, Tore, Tore. Die Abteilung gnadenlos. Der FC Bayern überrollt Union und jagt den Torrekord. Das auch ein Thema bei uns in der Sendung. Und die Aufsteiger, die leben jetzt wieder und sind so richtig angekommen in der Fußball-Bundesliga. Kiel mit dem ersten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte. Und St. Pauli holt auch einen Dreier in Hoffenheim. Wachgerüttelt, Kiel und St. Pauli bringen sich im Abstiegskampf in Stellung. Und dann gab es noch ein Spiel, das vielleicht die beste Unterhaltung geliefert hat. Das war eine richtig große Show der Eintracht. 7:2 zu Hause gegen Bochum. Und da sind ja so viele interessante junge Spieler bei der Eintracht. Und zwei ragen da heraus. Sind ein magisches Duo. Marmoush und Etiquette verzücken die Fans. Und das nicht nur in Frankfurt. Jetzt freue ich mich, dass er zum ersten Mal hier bei uns beim Stahlwerk Doppelpass ist. Der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt. Hier ist Timo Hardung. Schönen guten Morgen. Nach einem 7:2 natürlich gut gelaunt auf dem Weg hierher. Kaio von Adel und Band auch am Start. Timo, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, war schön gestern, oder? Hat Spaß gemacht, oder?
Ja, definitiv. Gab schon mal schwierigere Sonntagmorgen. Ne?
Auf jeden Fall. Und wir haben so auf Social Media eine Szene gesehen, die vielleicht so ein bisschen sinnbildlich ist für das, was bei der Eintracht gerade so passiert. Also Etiquette macht da irgendwie ein Selfie und dann kommen die ganzen Jungs dazu. Ist die Stimmung in der Truppe gerade so, wie man es durch diese Aufnahmen vermuten kann?
Ja, am Ende der Spiele vor allen Dingen. Ja. Ich glaube, und das ist so ein bisschen auch schon der erste Schlüssel, warum es so ist. Man kann hinterher gut feiern, wenn man davor gut arbeitet. Und das machen die Jungs momentan schon sehr, sehr gut. Ja, man sieht die ganze Mannschaft hier. Wir haben eine relativ ausgewogene Mannschaft. Junge Spieler, erfahrenere Spieler und ja, alle arbeiten fleißig.
Freuen uns, von dir zu erfahren, wie ihr das macht. Jahr für Jahr immer wieder Abgänge zu kompensieren, neue Spieler reinzuholen, die dann auch gleich performen. Schön, dass du da bist, Timo. Und das ist unsere Runde und die kann sich sehen lassen. Wir begrüßen recht herzlich, Timo, bleibt noch bei mir, den Weltmeister Roman Weidenfeller.
Hallo, guten Morgen.
Außerdem unser Sport1-Kolumnist Tobias Holtkamp. Hallo.
Hi, guten Morgen.
Von Sky Patrick Berger. Hallo, guten
Hallo,
Morgen, Patrick.
Guten Morgen. Hallo.
Dann der Sportchef von Bild Süd, Jörg Althoff. Grüße dich, Jörg. Hallo. Und natürlich kein Doppelpass ohne ihn, ohne Stefan Effenberg. Und behalten Sie die gute Stimmung, denn jetzt kommt Katharina Kleinfeld mit der Frage der Woche. Katharina, schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen. Ja, wir kümmern uns bei der Frage der Woche um das gestrige Topspiel, bei dem wir alle ganz genau hingeschaut haben. Übrigens auch ein ehemaliger BVB-Spieler aus dem entfernten Rom, wo er bislang noch ein bisschen glücklos ist. Mats Hummels, Außenriss auf Instagram genannt. Wir haben hier seine Screenshots, beziehungsweise unsere Screenshots seiner Stories nochmal eingefügt. Und der durfte aufatmen. Mitfiebern, ja, aber eben auch ein bisschen jubeln. Denn endlich hat es wieder geklappt mit einem Dreier nach drei Niederlagen in Folge, wettbewerbsübergreifend zuletzt. Und er wird sich, genau wie auch viele andere, die es mit den Schwarz-Gelben halten, gedacht haben, ja, diese Mannschaft, die kann es eben doch. Auch wenn sie in der Vergangenheit, auch schon vor Nuri Sahin, immer wieder teilweise unerklärliche Inkonstanz an den Tag gelegt hat. In diesem Fall trotz 10 Ausfällen kämpferisch, leidenschaftlich und spielerisch stark aufgetrumpft hat und ganz verdient diese 3 Punkte zu Hause behalten hat. Ja, und da kommt dann auch schnell wieder dieses M-Wort, beziehungsweise diese vermehrten M-Worte, die man eigentlich nicht so gerne in Dortmund hört, auch auf den Plan, nämlich Moral und Mentalität. Und da sind wir bei der Frage der Woche, wo wir Sie mit einbeziehen wollen. Ist das beides zurück? Hat sich der BVB mit dem Sieg aus der Krise gezogen? Die Antwortmöglichkeiten sind ja, das war die Wende und es wird zu nachhaltigem Erfolg führen. Oder B, Sie sagen, nee, das muss dann auch auswärts alles noch ein bisschen besser werden. Ja, zu Hause läuft es vor allem in der Liga richtig gut, aber auswärts, da wartet ja dann unter anderem nächste Woche ein richtig unangenehmes Spiel bei den Mainzern. Also, wir sind gespannt, wie Ihre Meinung lautet und dann hören wir uns das am Dopafon nachher an.
Ja, anrufen und Ihre Meinung da lassen, das ist uns sehr, sehr wichtig. Aber zum BVB kommen wir gleich erst. Wir beginnen mit der Eintracht. Timo Hardung ist ja da. Hat dich das beeindruckt, was die Eintracht da gespielt hat gestern?
Ja, nicht nur gestern, gesamt die ganze Saison eigentlich. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen war das wirklich wieder mal tief beeindruckend. Kommst aus einer englischen Woche, hast den Pokal hinter dir, dann kommt Bochum. Das sind so eklige Spiele, die du annehmen musst. Das haben sie getan, haben hervorragend gespielt, stehen zu Recht da oben in der Tabelle. Jetzt wird es natürlich spannend, ob ihr das halten könnt oder ob es irgendwann mal so einen Knick gibt. Aber das liegt ja nicht an mir, sondern dann an den Spielern.
Genau. Da hat er recht, ja, also wie immer. Ja. Stefan, mit einem starken Einstieg in diese Sendung.
Sehr bitte. Schön. Es ist ein schöner Sonntagmorgen.
Ja, ja, ja. Woran liegt es, dass Marmoush und Etikete gerade so zaubern, dass das Spiel für Spiel irgendwie so leicht aussieht bei den beiden?
Ja, es sieht leicht aus, ist es aber de facto überhaupt nicht. Natürlich liegt es an der Qualität, die die beiden haben. Ich glaube, es ist unbestritten, was für Qualitäten sie haben, die Stärken, die die beiden mitbringen, am Ball, aber auch mit der Geschwindigkeit. Aber es geht ums Gesamtgefüge, ja, wie wir uns als Mannschaft präsentieren. Es gibt verschiedene Momente, verschiedene Phasen im Spiel, wo du die Dinge vorbereiten musst als Mannschaft und dann am Ende hinten raus profitieren die beiden angesprochenen, Ekitike und Marmoush, vom gesamten Team und dann wiederum das Team auch von den beiden, von der Qualität, wie sie dann eben ihre Chancen dann in Tore ummünzen, um dann eben wieder für die gesamte Mannschaft das Spiel ein bisschen eine Idee leichter zu machen.
Wir können mal reinschauen ins Spiel. Die beiden waren ja gerade in der Anfangsphase sehr, sehr präsent und das erste Tor macht dann eben Etikete, es ist immer mal wieder schwierig, aber der Ball ist natürlich genial, aber die Bewegung auch, Stefan, ne? Von dem jungen Franzosen.
Ja, entscheidend war eigentlich der Ball von Marmoush, den er so genau auf den Punkt wirklich da reinbringt in den Strafraum. Und dann macht er das auf Weltklasse, zieht er nach innen, nimmt die kurze Ecke nicht zu halten. Also, aber alleine diese Bewegung jetzt schon.
Wie er sich den Raum verschafft.
Ja, erstmal dieses Antäuschen, ne? Zuerst kurz, dann lang. Na, der weiß jetzt gar nicht, wohin er wirklich will. Und jetzt dieser Ball, dieser erste Kontakt, der war eigentlich entscheidend, dann direkt den Blick zu haben auf den zweiten Pfosten. Ja, und dann ist das individuelle Spitzenklasse, die sich dann da zeigt. Und ja, die beiden sind schon extrem wichtig für Frankfurt. Aber so wie du gerade gesagt hast, auch Mittelfeld, Abwehr, Trapp hinten im Tor, das sind schon viele Mannschaftsteile, die funktionieren müssen, wenn du in der Tabelle da oben stehen willst.
Nun ist es ja auch ein attraktiverer Fußball geworden. Das war ja, glaube ich, auch ein Ziel der Eintracht. Letztes Jahr hieß es ja immer noch, oder letzte Saison hieß es immer mal wieder, es ist ein bisschen zu bieder. Jetzt ist es die große Fußballunterhaltung?
Ja, natürlich. In erster Linie wollen wir Fußballspiele gewinnen. Das ist per se, glaube ich, schon Unterhaltung genug erstmal. Ja. Trotzdem haben wir auch letzten Donnerstag, was glaube ich, ein Spiel gewonnen, was jetzt nicht ganz so attraktiv war in der Europa League. Ja, trotzdem musst du diese Spiele gewinnen. Trotzdem haben wir in der Art und Weise auch ein bisschen versucht zu schrauben. Aber auch da wieder an beiden Teilen. Wir reden jetzt wieder über viele Tore, die wir schießen. Wir haben leider gestern auch zwei relativ unnötige Tore bekommen. Aber es geht in erster Linie auch oft um die Defensive. An was für Positionen bringst du dich als Mannschaft? Mhm. Gewinnst du die Bälle hoch? Gewinnst du sie tief? Hast du viel Raum hinter der gegnerischen Kette oder weniger? Und am Ende hat man da auch, glaube ich, eben gesehen, wie Omar Marmoush mit der Gefahr spielt. Also hast du es richtig angesprochen, kommt er kurz, geht er lang. Er weiß ja, dass die Gegenspieler Angst vor seiner Geschwindigkeit in der Tiefe haben. Er bietet sich dann kurz an, geht dann in die Tiefe und sucht dann genau den Raum, den wir vor dem Spiel auch angesprochen haben, vor der Kette rum.
Ich finde, wahnsinnig überraschend kommt es tatsächlich nicht. Das ist eine fantastische Entwicklung, die Eintracht hingelegt hat. Gerade wenn man sich mal so die Statistiken von Omar Mamouche auch aus letzter Saison anguckt. Das waren, glaube ich, 17 Treffer in den drei verschiedenen Wettbewerben plus die Scorer, die dazugekommen sind. Versteht sich wunderbar mit Ekitike. Die funktionieren richtig gut. Und dann musst du sagen, macht sich jetzt natürlich auch bezahlt, dass du in einer sehr schwierigen Phase am Trainer festgehalten hast, der enorm in der Kritik gestanden hat, ähnlich wie jetzt auch in Teilen beim BVB, wo wir später auch dazu kommen. Ja. Aber da dann zu sagen, wir gehen den Weg weiter, wir verstärken uns nochmal auf einigen Positionen und haben jetzt auch den Mut, in der Situation gestern 5 junge Spieler reinzuwerfen, die unter 22 sind, hast keinen krassen Leistungsabfall gespürt. Also da muss man sagen, die legen gerade eine Entwicklung hin, von der einige Vereine träumen, gerade Traditionsvereine.
Und Jörg, ihr schreibt den Mamouche schon zum FC Bayern.
Er kann gar nicht zum FC Bayern kommen. Wir haben mittlerweile so viele Tempo-30-Zonen in München, er würde dauernd geblitzt mit seinen 35 km/h. Sagen wir mal so, es ist, um im Bild zu bleiben, völlig normal, dass der FC Bayern den auf dem Radar hat. Also allerspätestens, seitdem er beim 3:3 gegen Bayern auch sehr, sehr gut gespielt hat, getroffen hat. Also die haben Interesse dran, vollkommen klar, weil sie ja auch so ein bisschen umbrechen vorne, als Sané-Ersatz zum Beispiel, falls er gehen sollte, wäre das eine logische Konsequenz.
Ich würde den Bayern mal empfehlen, so eine Spieler lieber auf dem Radar zu nehmen,
bevor
sie Superstar in der Bundesliga werden, weil auch der Geldspeicher der Bayern ist nur bis zu einem gewissen Grad gefüllt und ich glaube, Mamouche, darauf müssten sie schon komplett gehen und dann wirklich ging es auch nur um ihn, wenn sie den haben wollen, denn soweit ich weiß, gibt es da keine Ausstiegsklausel, ihr seid in einer sehr guten Position. Da muss jetzt auch nicht genickt werden, ich sage es einfach mal. Und dementsprechend denke ich, ähnlich wie Haaland schon oder wie Havertz, wollte die Bayern ja auch alle haben, das werden sie nicht realisieren können.
Dazu kommen wir, glaube ich, noch im Laufe der Sendung. Jetzt wollen wir erstmal noch ein bisschen beim Spiel gestern bleiben. Roman, das 2-0 macht auch Mamouche und da sieht man, dass er Tore auch schießen kann, wenn er seine Geschwindigkeit nicht einsetzt. Toller Freistoß. Aber dich als Torhüter, als Ehemaligen, hätte das wahrscheinlich genervt, wenn die Mauer so agiert, oder?
Ja, da sprichst du eigentlich genau das Richtige an. Also so wie ich es gesehen habe, hat sich die Mauer ein Stück weit weggeduckt. Und da kann natürlich der Torwart gar nichts gegen ausmachen. Und ein Traumtor natürlich von Mamouche. Super Technik natürlich beim Freistoß. Aber letztlich, wenn die Mauer stehen bleibt, glaube ich, passiert gar nichts.
Also hier sieht man es nochmal hinter Tor. Torhüter hat natürlich da gar keine Chance. Und dann gab es ja direkt danach, Stefan, fast direkt danach, gleich wieder einen bitteren Fehler der Bochumer, das ist der Ansgar Knauf, zum 3-0 ausnutzen. Dann war das Ding eigentlich schon relativ früh erledigt.
Ja, ich meine, das ist eine Qualitätsfrage. Ne? Wenn du so das Spiel aufbaust, wenn du eben nicht diese Qualität hast, dann sollte man vielleicht mit längeren Bällen mal operieren, als kurz hinten rauszuspielen. Das versuchen sie hier. Und das ist die Sekunde eben, den Ekitike dann ausnutzt, direkt
Knauf, Entschuldigung. Also Witte kann das ja auch anders lösen, also nicht nur mit dem langen Ball.
Ja, er kann ihn ja wieder zurückspielen zum Torwart und wieder neu aufbauen, dann den zweiten spielen. Das wäre die einfachste Lösung gewesen, ohne Risiko. Aber Knauf, der spürt das, dass er ihn eben annimmt und auf 2 Kontakte oder 3 geht dann dazwischen. Ja, dann ist natürlich der Torwart dann chancenlos. Aber das sind so einfache Fehler, die du dir, wenn du die Qualität nicht hast, dann darfst du so den Spielaufbau nicht angehen.
Wo hat Ansgar das nochmal schnell gelernt? Natürlich bei Borussia Dortmund. Bei Borussia Dortmund ausgebildet worden, oder? Unser Junge.
Ja, warum spielt er da?
Ja, braucht er noch ein bisschen Entwicklungsschub. Den hat er jetzt bei der Eintracht bekommen. Und wer dann weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Rolle rückwärts Richtung Dortmund wieder. Ja,
wir sind sehr froh, dass wir ihn haben.
Und diese Pfeile da vorne, die sind ja alle auch im Pressing sehr gut, ne? Sieht man ja da auch, oder? Das ist schon was Dino Topmöller so spielen will, ne?
Ganz genau, das meinte ich auch eben, dass wir in den verschiedenen Phasen des Spiels uns ein bisschen anpassen wollten. Natürlich ist es ein technischer Fehler, natürlich kann man das anders lösen von Bochum, aber der Weg von Ansgar Knauf in dem Speed, in der Geschwindigkeit über den Weg, er spürt es, dass er den Ball annimmt. Trotzdem musst du ja auch da sein, wenn er den Ball eben mal falsch annimmt und auch dazwischen sprinten. Bringst dich so vermeintlich einfach in eine sehr gute Abschlusssituation, aber das bedeutet eben, du machst diesen Weg ja auch ganz, ganz oft für Umme, ne? Weil er eben dann direkt den Ball wegschlägt oder zum Torwart zurückspielt oder eben keine schlechte Ballannahme hat. Ja. Von daher sind es dann schon auch teilweise unnötige Wege, wo du fleißig bleiben musst.
Was Patrick ja gerade ansprach, so die Jungen, die da reinkommen, ne? Die dann irgendwie, ohne dass man einen Leistungsabfall spürt, das Spiel der Mannschaft weitertragen. Sind das einfach Ausnahmetalente oder was sind das für Spieler, die dann, also Can Uzun von Nürnberg hochgekommen, andere, die euer Spiel oder die so wertvoll für euer Spiel sind? Was sind das für Jungs?
Also ich glaube schon, dass wir potenzialstarke Spieler haben, auch junge Spieler haben, die sich noch entwickeln können. Und das auch aktuell schon in Teilen sehr, sehr gut machen. Trotzdem, gerade auf gestern zu sprechen, wir haben, ich glaube, 6 verschiedene Torschützen, auch viele Jungs reingebracht, junge Spieler, die sich beweisen durften, mussten, aber auch auf dem Level waren. Trotzdem darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass wir früh, wir haben jetzt über die ersten 3 Tore gesprochen, die sind auch schon früh gefallen. Ja. Die haben wir uns auch erarbeitet, keine Frage, aber das macht dieses Spiel natürlich dann ein bisschen einfacher. Wenn du da lange 0-0 stehst oder vielleicht 1-0 in den Rückstand gerätst, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Und da ist es dann eben was, wo du die Ausgewogenheit des Kaders brauchst. Jetzt haben wir die gestern nicht dabei gehabt. Mario Götze auf der Bank, ein sehr erfahrener Spieler, weil er am Mittwoch über die Grenzen gegangen ist, gesperrt, Rasmus Christensen verletzt. Das sind trotzdem Spieler, die dir in anderen Spielsituationen, die du bitter nötig brauchst. Und trotzdem sind wir froh, dass wir Jungs dahinter haben, die drücken, die drängen und die natürlich die Qualität haben, in der Bundesliga auch solche Leistungen abzurufen.
Und ganz sicher davon profitieren, dass natürlich jetzt die beiden Stürmer, über die wir jetzt lange gesprochen haben, derart einen Fokus haben, auch in den Abwehrreihen der gegnerischen Mannschaften, dass da natürlich immer super Räume entstehen, wo dann, ich sag mal, die zweite Reihe hervorragend reinstechen kann. Ne? Und ob das jetzt ein Knauf war mit dem Tor, ist auch ein super Tor. Natürlich auch gegen einen Gegner, VfL Bochum, der dann vielleicht auch jetzt für euch zum sehr guten Zeitpunkt kam, weil die haben eine Menge Themen gerade. Und das passte dann schon alles sehr gut.
Es ging dann, zwischenzeitlich stand es 4-2. Trotzdem, wenn wir jetzt mal kurz über Bochum sprechen, Stefan, ist das zu wenig für die Bundesliga, was sie anbieten?
Das ist zu wenig, definitiv. Also wenn du dich so präsentierst, wir sind im 9. Spieltag, haben einen Punkt, Katastrophentorverhältnis, dann ist es, glaube ich, schwer, da unten rauszukommen. Du merkst bei Kiel oder Pauli, die man ja unten auch auf dem Schirm hat, die lebt aber die Mannschaft. Und bei Bochum habe ich überhaupt nicht das Gefühl oder irgendwie sehe ich da nichts, wo ich Hoffnung hätte. Da fehlt mir auch die Fantasie, dass ich sage, ja, bei Bochum, die machen es ja jedes Jahr irgendwie über die Relegation. In diesem Jahr, glaube ich, wird es verdammt eng. Also ich glaube, es gibt den direkten Abstieg. Ja.
Wie war der Eindruck, als es 4-2 stand? Hast du da so das Gefühl, jetzt nicht, dass das Ding kippt? Oder war das klar, dass ihr wieder einen Gang hochschaltet?
Ja, wir mussten einen Gang hochschalten. Und das ist was du dir natürlich an so einem Nachmittag, gerade auch was am Mittwochabend passiert ist, ersparen möchtest. Ne? Du bist super ins Spiel reingestartet, du warst von Anfang an da, du hast deine Tore gemacht. Genauso, wie du das dir wünschst. Und dann schenkst du zwei Gegentore her, die es dann eventuell dem Gegner nochmal einfach machen, ins Spiel reinzukommen. Glücklicherweise haben wir dann eben nochmal einen Schalter hochgelegt, waren nochmal aggressiver im Gegenpressing, haben den Druck einfach mehr erhöht in der Bochumer Hälfte. Und natürlich die Verunsicherung von den Bochumern Spielern hat man dann schon ein Stück weit gemerkt. Ich meine, klar, die stehen mit einem Punkt am Tabellenende. Das ist dann auch nicht so einfach, auch in Frankfurt zu spielen. Trotzdem war das dann für uns eher unnötig und mussten eben dann nochmal ein bisschen mehr.
Nochmal ein bisschen Gas geben.
Genau, eine Schippe drauflegen.
Und das Ganze, Stefan, wir können jetzt. Schauen uns nicht alle Tore an, aber das 6-2 vielleicht, da sieht man es nochmal schön, wie spielerisch hochwertig die Eintracht sich diese Tore herausarbeitet, was Mamouche auch als Vorbereiter kann. Hier der Doppelpass, dann der Ball da in die Spitze. Also es ist schon, das geht schon sehr leicht. Jetzt könnte man sagen, es liegt nur an Bochum, aber es liegt schon auch an der Qualität der Eintracht, oder?
Ja, absolut. Das haben sie ja in den Spielen davor auch unter Beweis gestellt. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie im Trainingsspiel. Sie werden ja kaum noch attackiert, die Räume gehen auf und dann ist es ein einfaches Spiel der Frankfurter. Aber die Qualität muss er auch erstmal haben, dieses so auszuspielen. Aber wenn du natürlich kaum Gegenwehr bekommst von deinem Gegner, dann sieht es wirklich aus wie im Training.
Und Can Uzun ist schon ruhig vorm Tor. Ne? Das ist schon eine Fähigkeit von ihm.
Das ist definitiv eine seiner Qualitäten. Ich glaube, viele, gerade junge Stürmer, werden eher ein bisschen fickerig, wenn sie in den 16er kommen, wenn sie nahe zum Tor kommen, wenn sie merken, so sie können ihr Tor schießen. Und es war, du hast angesprochen, das 6. Tor. Trotzdem war es sein Premierentor in der Bundesliga. Und ich glaube, für ihn war das schon was ganz Besonderes. Und es war auch eine besondere Drucksituation in dem Moment. Mhm. Und trotzdem sieht man, wie ruhig er den Abschluss wählt, mit der Innenseite bedacht. Freut mich einfach für ihn, weil es auch keine einfache Zeit war. Und immer am Ball geblieben ist, immer Gas gegeben hat und am Ende zahlt sich das dann eben auch aus.
Er hat den Jubel hier gerade eben auch, glaube ich, gemacht danach, so nach dem Motto, lass mal alle reden. Ich glaube, das hat ihm schon auch gewurmt, kennt er so ja auch nicht.
Aber das muss man vielleicht auch nochmal sagen, warum war es keine einfache Zeit, weiß ja nicht jeder. Also sagen wir mal, bundesweit ist das nicht so ein Thema.
Ja, ich glaube, dass er einfach schon mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren zu uns gekommen ist. Und das ist dann für so einen jungen Spieler, der aus der zweiten Liga kommt, dann auch einfach nicht einfach. Das ist immer total schwer, der Schritt von der zweiten in die erste Liga, den nimmst du nicht einfach so. Und trotzdem hat er natürlich letztes Jahr, das wissen wir, dass er sehr gute Spiele gemacht hat, viele Tore geschossen hat. Trotzdem kommst du nicht in die Bundesliga und nimmst alles auseinander. Sondern du musst demütig bleiben, du musst weiter hart arbeiten, du musst an ein paar Dingen natürlich auch arbeiten. Und dann hast du natürlich, oder in dem Fall Can, auch die Qualität, deine Tore, deine Aktionen in der Bundesliga zu haben. Aber so ein bisschen Geduld wünscht man sich dann schon mit Can. Wir hatten die, Can hatte die selbst auch. Im Umfeld war es teilweise nicht so gegeben, finde ich. Und das ist dann, glaube ich, was du angesprochen hast, wo natürlich dann die Sache nicht so einfach macht.
Okay, verständlich, ist dann auch mit einer Ablösesumme verbunden und einer Erwartungshaltung und diese ganzen Dinge, die da eben eine Rolle spielen bei so einem jungen Spieler.
Alle anderen großen Top-Clubs schwörten darum in den Schlagzeilen, ne? Und Leipzig war interessiert und ist ja schon reif für die Bayern und so weiter. So, und dann bist du da so hochgepusht. Dementsprechend glaube ich auch total wichtig, dass das jetzt mal geklingelt hat.
Gucken wir aufs letzte Tor. Ekitike. Stefan?
Schwerer Name.
Ja, ist immer noch ein schwerer Name, aber ein ganz toller Spieler, der auch mit seiner Geschwindigkeit, aber auch mit einer gewissen Cleverness die Abschlüsse dann so leicht aussehen lässt. Ne?
Hat er schon oft bewiesen in der Bundesliga, aber dieser Steckpass gleich. Ne? Also erstmal wieder hier ein katastrophaler Ballverlust und dieser Ball jetzt.
Ja.
Der war fast entscheidend, obwohl der Winkel jetzt nicht einfach ist. Ja, der Winkel ist nicht einfach, der Torwart kommt dir noch entgegen. Jetzt hat er natürlich Glück, weil er ihn durch die Hosenträger da schiebt. Aber diese Ruhe, dieses Eiskalte, aber da musst du jetzt nicht viel analysieren. Es war ein hochverdienter Sieg, 7-2, und da kommen noch schwerere Aufgaben für Frankfurt.
Ja, diese Spieler geraten natürlich immer mehr in den Fokus. Ja? Je besser die performen, er sicher auch. Ihr habt ihn ja dann jetzt fix verpflichtet. Wie geht er mit der ganzen Situation um? Also ist er klar im Kopf?
Ja, also die sind beide sehr, sehr klar im Kopf, haben sehr viel Spaß an dem, was sie tun. Das hat man auch gestern gemerkt. Dann, ich glaube, die letzten Tore sind auch schon sehr, sehr viel Spielfreude dabei. Und dann trotzdem bleiben sie demütig. Sie wissen, dass sie trotzdem noch Dinge haben, an denen sie arbeiten können. Vor allen Dingen wir auch als Mannschaft, als Gruppe.
Ja.
Wir sind froh, dass es aktuell so funktioniert, dass wir auch so unsere Tore machen, unsere Chancen ummünzen, unsere Spiele gewinnen, Punkte holen. Trotzdem wissen wir, dass es auch bei den beiden noch Potenzial gibt. Die wissen es auch. Das gefällt uns einfach an denen.
Man müsste ja jetzt schon mal anfangen, an Verlängerungen zu arbeiten, weil das Interesse wird ja immer größer.
Ich glaube,
bis 28 hört man.
Grundsätzlich sind wir bei beiden Spielern, glaube ich, in einer sehr, sehr komfortablen Situation, was die Vertragssituation betrifft. Trotzdem natürlich planen wir immer die Zukunft, sind da im ständigen Austausch mit den Jungs und deren Beratern. Aber wie gesagt, momentan sind wir froh, dass sie so performen, wie sie performen. Und sie liegt dann auch in der Natur der Sache, dass andere Vereine sich mit den beiden beschäftigen. Trotzdem sind wir da einigermaßen entspannt, was das angeht.
Ja, da werden wir natürlich nachher auch noch mal ein bisschen genauer nachfühlen, wie das alles funktioniert. Freuen uns, dich auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Bist ja noch ein relativ neues Gesicht für manche der Zuschauer zu Hause. Und wir gucken gleich auf den BVB. Roman hat das richtig getimt. Der wusste, das wird was. Das wird ein Sieg gegen Leipzig, war sich ganz sicher und hat deswegen zugesagt. Das war schon wichtig. Da hat man gemerkt, was da für ein Druck ist und was da abgefallen ist von der Mannschaft. Kämpferisch, tolle Leistung. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Das Flughafenhotel, das Hilton in München. Mit Hajo von Hadeln und Band und unserer Runde. Timo Hadung ist zum ersten Mal zu Gast hier in München, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt. Du hast relativ früh im Fußball angefangen bei der TSG Hoffenheim. Als Praktikant, ist das richtig?
Ja, so ähnlich. War eigentlich so mit einem sozialen Touch, also freiwilliges soziales Jahr.
Ja.
So hat es mal begonnen mit Bambini im Breitensport und F-Jugend und Ballschule in Grundschulen.
Und wie ging es dann weiter? du hast schnell auf dich aufmerksam gemacht, offensichtlich dort, weil das ging ja dann Schritt für Schritt weiter nach oben, auch schon bei der TSG.
Das war tatsächlich relativ früh, also direkt nach der Schule habe ich mein freiwilliges soziales Jahr gemacht und wie gesagt, ein bisschen mehr Elan gezeigt vielleicht, wie andere Vorgänger vor mir. So ein bisschen die Chance bekommen, dabei zu bleiben. Ich habe dann danach mich entschieden, an die Universität zu gehen, zu studieren und durfte währenddessen dann eben als Werkstudent weiterarbeiten in verschiedensten Positionen immer wieder neue Sachen dazulernen, versucht mit Leistung voranzugehen und ist ganz ordentlich angekommen.
Und hattest auch Leute, die dich da gefördert haben?
Absolut. Also ich glaube, du kannst dich entwickeln über Herausforderungen, über Dinge, die du während der Arbeit oder an der Arbeit lernst. Aber du musst natürlich ganz, ganz viel rausziehen mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Ganz viel kluge Köpfe, ganz viel Ansichten, ganz viel Erfahrung auch, von denen ich selbst profitieren konnte in meinen noch jungen Jahren.
Bernhard Peters war das damals zum Teil. Julian Nagelsmann absolut. Wahrscheinlich auch.
Ja. Julian Nagelsmann und ich, wir sind ja zeitgleich nach Hoffenheim gekommen. Aber ja, also verschiedenste Leute, Alexander Rosen, auch dann am Ende Markus Grösche. Ja. Von daher, das sind nur um ein paar zu nennen, immer ganz, ganz wichtige Personen gewesen, von denen ich auch viel lernen konnte, die mich auch an ihren Entscheidungen haben teilhaben lassen, sodass ich da so ein bisschen mein Feedback rausziehen konnte.
Hattest du so einen Karriereplan?
Nein, um Gottes Willen. Also nochmal, wenn man sehen würde, und ich finde es da total gut und es ist auch ehrenamtlich, aber mein erstes Jahr, das ist kilometerweit weg vom Profifußball, da geht es einfach um die Leidenschaft am Fußball. Ich glaube, im Breitensport mit Bambini-Jungs Fußball zu spielen, da dann die Idee zu haben, irgendwann mal als Sportdirektor sonntags morgens beim Doppelpass sitzen zu können, das ist schon ein hanebüchener Traum.
Die Champions League im Grunde.
Ja, genau. Ich glaube, UNDAF ist mal bei der Nationalmannschaft angekommen. I'm just a kid with a dream.
Ja.
Also noch nicht mal getraut zu träumen damals.
Ich hatte gelesen, dass dein Papa mal gesagt hat, Junge, mit dem Fußball wirst du nie Geld verdienen. Ja. Er hat sich hoffentlich mittlerweile entschuldigt.
Hat er tatsächlich. ich glaube, der guckt auch zu. Von daher freut er sich, dass er die Story auch hört. Ja, hat er tatsächlich damals wirklich, fairerweise muss ich sagen, es ging um aktiven Profifußball. Das hat er dann schon auch richtigerweise gesehen. Ach, ich habe dann irgendwann in der 6. Liga aufgehört. Okay. Relativ früh dann mit 18 gesagt, okay, also athletisch, physisch bin ich da relativ weit von weg. Die Leidenschaft und das Verständnis für die Sportart, die war schon immer höher und enorm da. Und von daher habe ich dann einfach versucht, mich anders in den Sport einzubringen und liebe das auch sehr.
Hätte dich dein Weg auch zum FC Bayern führen können an einem bestimmten Punkt deiner Karriere?
Hätte er eventuell tun können. Hat aber, wie sich Dinge fügen, jetzt am Ende Gott sei Dank nicht.
Vielleicht kannst du es ein bisschen genauer sagen, wie das damals war. Also Julian Nagelsmann ging als Trainer zum FC Bayern.
Genau, ging dann von Leipzig zu den Bayern. Und dann war grundsätzlich die Überlegung oder die Idee, dass ich da Teil seines Teams werden soll oder darf. Aber es hat sich dann am Ende von den Aufgaben her nicht so dargestellt. Und ich bin dann auch keiner, der irgendwo hingeht, nur damit er irgendwo dabei ist. Das weiß Julian auch. Und am Ende haben wir dann die Entscheidung zusammen getroffen, dass wir das so nicht machen. Und dann hatte ich die einmalige Chance, bei Eintracht Frankfurt eine Herausforderung anzunehmen, eine total spannende Aufgabe zu übernehmen. Und habe mich dann sehr gefreut, den Weg eingeschlagen zu haben.
In Bayern wärst du jetzt wahrscheinlich auch noch nicht Sportdirektor.
Sehr wahrscheinlich nicht. Also diese Courage auch damals im vorangegangenen Sommer von den handelnden Personen von Eintracht Frankfurt, so einem großen, traditionsreichen, leidenschaftlichen Club, so eine mutige Entscheidung zu treffen. Nochmal, ich bin kein Träumer. Ich weiß, mit 34 Jahren oder damals an 33 die Aufgaben übertragen zu bekommen, das ist alles andere als gewöhnlich und bedarf dann auch von den damals handelnden Personen enorm viel Mut und dafür bin ich total dankbar und versuche das eben mit ganz viel Elan, mit Engagement einfach zurückzuzahlen. So, ich weiß, ich lerne noch Dinge, ich werde auch noch ein paar Fehler machen, das wird sich nicht vermeiden lassen, aber ich versuche daraus zu lernen und eben, solange ich darf, alles reinzuwerfen in die Waagschale.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit Markus Grösche, der ja ein großer Förderer ist, ganz offensichtlich, sonst hätte er dich nicht mit diesen Aufgaben betraut und dich nicht auch geholt. Aber wie läuft es im Tagesgeschäft? Wie ist eure Aufteilung? Wie seid ihr da so auseinander dividiert?
Ja, erstmal sind wir total eng in der täglichen Herangehensweise. Er ist mein Vorgesetzter, mein Chef. Er ist derjenige, mit dem ich die Dinge final bespreche und abkläre. Er ist aber darüber hinaus natürlich Vorstand und dadurch halt auch verschiedene Themen oder mit verschiedenen Themen betraut, die jetzt mit unserer Herren-Profimannschaft nur bedingt was zu tun haben. Ja, da geht es um mittelfristige, um langfristige Themen, um Projekte, um Infrastruktur, um die Strategie. Mhm. Und meine Aufgabe ist es eben, unser Team zu leiten, zu führen, Ansprechpartner zu sein, den Rahmen zu bilden, dass nicht nur die Spieler, sondern auch unser Staff, ich glaube, wir haben am Ende bald 70 Mitarbeiter, das sind Experten in den verschiedensten Bereichen und das wird immer größer und bedarf auch dieser verschiedenen Expertisen. Trotzdem braucht es jemanden, der sie führt, der ihnen so ein bisschen die Richtung vorgibt und auch eben als Ansprechpartner fungiert.
Habt ihr die gleiche Idee vom Fußball, die gleiche Philosophie, die gleiche Herangehensweise?
Ja, absolut. Ich glaube, sonst macht's keinen Sinn. Ich glaube, dass wir in der Grundausrichtung identisch sind, dass es einfach da in die gleiche Richtung geht. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, oder es ist so, wenn die Tür zu ist und da sind ganz, ganz wenige Menschen im Raum nur, diskutieren wir schon. Auch mal lautstark, auch kritisch, weil wir nicht immer einer Meinung sind. Und das darfst du oder kannst du auch gar nicht sein. Ja? Wenn es um Dinge gibt im Profifußball, dann sind es eben Entscheidungen, die nie vollkommen sind. Mhm. Und da bedarf es eben mindestens zwei Leute, eigentlich sogar mehr, die wir auch in unserem Team haben, die ja ihren Input geben, ihr kritisches Feedback einbringen. Und nur so kannst du, glaube ich, dich von einer Erfolgswelle nicht ertränken lassen, sondern die eben versuchen zu schwimmen oder zu reiten.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, freiwilliges soziales Jahr bei Hoffenheim angefangen und dann da so Stufe für Stufe weiter hochgekommen. Wenn du Hoffenheim jetzt siehst, ich habe ja gesagt, wir sprechen auch ein bisschen über die Mannschaften, die unten drin sind. Wie schätzt du die Situation ein? Jetzt zu Hause verloren gegen St. Pauli, man ist 16. nur. Einfach ist das nicht?
Nein, ich glaube, einfach ist es nicht. Ich glaube auch, dass es unter deren Erwartungen ist. Ich glaube trotzdem, dass tendenziell der Trend so ein bisschen in die richtige Richtung ging. Ich glaube, die Spiele davor in der Europa League, dass die Art und Weise so ein bisschen sich eher dem angenähert hat, was sie dann auch spielen wollen. Ich glaube, gestern war ein harter Dämpfer, ein harter Rückschlag zu Hause gegen St. Pauli. Obwohl es natürlich nie einfach ist, gegen niemanden. Trotzdem, glaube ich, wünscht man sich in Hoffenheim da ein bisschen mehr Kontinuität, gerade auch in der Bundesliga. Ich glaube, in der Europa League ist es alles noch in Ordnung. Mit Pokal sind sie am Ende dann auch weiter. Aber in der Bundesliga ist es natürlich schon keine komfortable Situation.
Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, Stefan, dass das auch etwas selbstgemacht ist, dieses Thema in Hoffenheim mit dem ganzen Ärger rund um Alex Rosen und seiner Freistellung. Jetzt spielen Sie, glaube ich, nächstes Bundesligaspiel ist in Augsburg. Ist das schon das entscheidende Spiel für Matarazzo?
Ja, zwischendrin haben Sie ja noch Lyon.
Ja.
Das muss ja auch erst noch gespielt werden. Und dann natürlich in Augsburg, auch ein unangenehmes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles entscheidende Spiel für den Trainer sein wird. Aber wenn du da stehst, wo Sie jetzt gerade stehen in der Tabelle, dann muss man sich Gedanken machen. Das werden alle Vereine tun, nicht die gerade aufgestiegen sind, wie Kiel oder St. Pauli. Aber bei Hoffenheim, glaube ich, wird das der Fall sein. Dann,
ja. Ich glaube, Sie würden sich... Ist euch das gar nicht aufgefallen? Dass das nächste Spiel muss ja erst noch gespielt werden? Hat er gesagt?
Nein, antworte mal.
Nee. 3 Euro, Freundchen. Das behalte mal in Gedanken. Vielen Dank, Stefan, dass du...
Und du musst auch noch aufstehen jedes Mal.
Ja, genau. So, Tobi, was wolltest du?
Nee, weil der Name Matarazzo jetzt gefallen ist. Ich glaube, sie würden sich keinen Gefallen tun, wenn sie sich von dem Trainer trennen. Ich glaube, das ist eine Baustelle, die sie nicht noch zusätzlich brauchen. Da ist eine Menge los drumherum. Und ich sehe eigentlich Mannschaft und Trainer echt als Einheit. Und ich glaube, sie folgen ihm auch sehr in seiner Idee vom Fußball. Mhm. Wenn es da eine Veränderung gäbe, meine ich, würden sie sich mehr Schwierigkeiten bringen, als sie die im Moment haben. Es ist aber häufig genug gesehen, dass so Mannschaften, die dann auf 13, 14, weil es nicht läuft, vielleicht 15 stehen, den Trainer wechseln. So, und dass es danach dann erst in die wirklichen Abstiegsregionen gibt, weil natürlich die Mannschaft auch so zusammengestellt ist, dass sie zum Trainer passt.
Ja.
Der Trainer kann die Spieler komplett einschätzen, weiß auch jetzt mit den Mentalitäten umzugehen, die natürlich nochmal wieder vor zusätzlichen Herausforderungen stehen, weil eine Saison bevorsteht, die eigentlich anders ist als das, was sie sich im Vorfeld ausgemalt haben. Also diese psychische Komponente, diese Miteinander-Komponente, die ist total wichtig. In meinen Augen wäre es wirklich ein Rückschritt, wenn sie sich da jetzt...
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist. Also ich hatte zwischendurch mal den Eindruck, dass Matarazzo selbst sich schon so ein bisschen unsicher geworden ist, ob das noch passt. Er wollte, glaube ich, US-Nationaltrainer werden, gab da Ambitionen.
Also der hat das schon hat aber nichts damit zu tun.
Nein, natürlich nicht. Aber er hat sich natürlich schon Gedanken gemacht, wie das weitergehen könnte. Dann diese Unruhe im Umfeld, die du eben erwähnt hast, ja. Florian, mit der Freistellung von Rosen und so weiter und so fort. Also da ist so viel im Argen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Matarazzo also A, nicht mehr sehr lange Trainer bleiben wird, wenn das so weitergeht, aber auch gar nicht selbst drum böse wäre.
Also ich fand auch das total sauber. Wenn du im Sommer die Chance hast, als Bundesliga-Trainer jetzt vor der nächsten Weltmeisterschaft, die in den USA stattfindet, das an dich herangetragen wird, wir beschäftigen uns mit dir, ja. Ne? Du hast da Wurzeln irgendwo, ne? Dass du Trainer,
dass das legitim ist,
dass,
gar
dass
keine
du Trainer
Frage.
Der USA werden kannst, dass du dich da grundsätzlich mal mit beschäftigst und deinen Verein vielleicht informierst, dass du die Gedanken im Kopf trägst, finde ich völlig okay.
Ja, ja. Also es ist natürlich so, sein Vertrag läuft aus, gibt es auch noch keine richtigen Signale vom Verein, da irgendwie zu verlängern. Also, da
gab auch keinen Sportdirektor, der verantwortlich
war. Genau, da gibt es ganz viele Themen. Beim VfL Bochum ist es noch heftiger. Da gab es gestern eine Szene, die ich selten gesehen habe, dass ein Spieler in der Halbzeit mit den Fans sprechen muss, mit den Fans spricht. Der VfL Bochum, Patrick, ist so schlecht gestartet wie noch nie eine Mannschaft in die Bundesliga. Alle, die auch nur nach 9 Spieltagen einen Punkt haben, sind abgestiegen. Aber sowas ist schon außergewöhnlich, oder? In der Pause.
Also es gab eine Statistik, über die ich selbst gestolpert bin. Sie sind tatsächlich nach 9 Spieltagen schlechter als Tasmania Berlin. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas nach Schalke und nach Tasmania Berlin überhaupt noch möglich ist.
Ja, Saarbrücken hat ja auch mal einen Punkt, 63-64.
Ja, vor allen Dingen haben sie 29 Gegentore, Schießbude der Liga. Es war ja gestern mit dem Eintracht zu Recht auch sehr gelobt, aber es war ein hochnotpeinlicher Auftritt der Mannschaft. Und dass Gerrit Holtmann, also der das größte Standing im Verein hat, dann sogar in der Halbzeit zu den Fans geht, um Entschuldigung bittet, das zeigt einfach, dass es in dem Verein gerade an allen Ecken und Enden einfach rumort, nicht stimmt. Hans-Peter Phillis ist jetzt gegangen, sind viele Positionen, die vakant sind. Du weißt immer noch nicht, wer wird der Trainer. Sie wollten eigentlich mit diesem, oder hatten sogar die Überlegung, mit diesem Trainer-Duo vielleicht weiterzumachen. Jetzt sind sie aber auch verbrannt durch 5 Gegentore gegen die Bayern. Jetzt gestern 7. Also da muss schleunigst etwas passieren. Sie haben sich mit Friedhelm Funkel unter anderem auch sehr intensiv beschäftigt, wie wir das mitbekommen haben. Wird aber eher nicht diese Lösung, aber es soll in so eine Rettung gehen, Feuerwehrmann, und das brauchst, glaube ich, auch irgendjemand, der diese Mannschaft führt und auch mal mit harter Hand irgendwie zeigt, wo es lang geht.
Wir hören mal, was der Interimstrainer gestern gesagt hat nach diesem Spiel, und ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt.
Ja, ich glaube, dass wir alle extrem enttäuscht sind. Ich kann mich nur bei jedem Fan des VfL Bochum entschuldigen für das, was wir heute angeboten haben. Ich hatte vor dem Spiel davon gesprochen, dass wir einen Leistungsnachweis erbringen wollen, dass wir in der Liga konkurrenzfähig sind, davon waren wir meilenweit entfernt. Und ich muss dann eigentlich anerkennen, dass alle Maßnahmen, die ich persönlich in den letzten 2 Wochen ergriffen habe, leider nicht gefruchtet haben. Also es tut mir leid, dass ich den Jungs nicht ein bisschen mehr an die Hand geben konnte, dass sie ein bisschen stabiler sind und gewisse Rückschläge auch verkraften. Weil mit einem Gegentor dann so einzubrechen, zusammenzubrechen, muss ich bei mir anfangen, trage ich die Verantwortung für. Aber zum 7-2 brauche ich doch nicht zu gratulieren, sondern einfach zu einem tollen Spiel und zu einer tollen Mannschaft.
Wow. Muss er das, Stefan? Muss er die Verantwortung bei sich suchen?
Ich finde, wie er es da sagt? Also das, was er gesagt hat, finde ich, also wir reden ja immer von Demut, aber das ist falsch, was er gemacht hat. Weil da stehen auch noch 11 Jungs auf dem Platz, beziehungsweise die dann auch reingekommen sind, und die sind dafür verantwortlich, dass sie den Leistungsnachweis bringen und nicht der Trainer. Der gibt ihnen etwas an die Hand. Wenn er jetzt sagt, ich habe ihm wahrscheinlich zu wenig an die Hand gegeben, ist nicht
alle Maßnahmen, die ich mir überlegt habe, haben nicht gegriffen, sagt er.
In den letzten 2 Spielen, ja, okay, du hast jetzt gegen Bayern und gegen Frankfurt.
Also wenn du mal guckst auf St. Pauli und auch auf Kiel, Mannschaften, die defensiv versuchen, gut zu stehen, das als oberste Prämisse haben.
Das haben wir letzte Woche gehört. Wir hatten ja, okay, hier von St. Pauli. Und er hat ja gesagt, die defensive Stabilität ist erstmal das A und O für uns. Weil wir wissen, worum es geht, gegen den Abstieg. Und das müsste Bochum auch wissen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben in den letzten Jahren, war viel mit langen Bällen weg vom eigenen Tor. Ja, also die Gefahr erstmal in die andere Hälfte bringen und versuchen, über Standards dann zum Erfolg zu kommen. Das ist kein attraktiver Fußball, überhaupt keine Frage. Aber das hat sie immer irgendwie in der ersten Liga gehalten. Und davon sind sie weggegangen. Sie wollen jetzt versuchen, spielerisch die Dinge von hinten heraus zu lösen. Nur das ist ja offensichtlich, dass das nicht funktioniert. Und das hätte er ansprechen müssen. Und er hätte auch auf die Spieler gehen müssen. Also normalerweise intern, immer intern. Aber er stellt sich ja selber dorthin und sagt, ja, die Fehler liegen bei mir. Also das sehe ich ein bisschen anders.
Ja, da merkt man aber, dass der Trainer natürlich weiß, dass das seine letzten beiden Spiele gewesen sein dürften. Weil wie wir das jetzt mitbekommen haben, ist es so, dass sie gegen Leverkusen am liebsten schon einen Trainer präsentieren. Das ist jetzt das nächste Spiel, was kommt. Oder dann im besten Fall in der Länderspielpause. Und ich finde das zumindest, ich sehe es ein bisschen anders. Es ist schon sehr unterwürfig, das stimmt. Aber es ist jemand, der als Co-Trainer die letzten Jahre immer beim VfL gearbeitet hat. Das ist sein Verein, er hat vieles versucht. Das geht ihm selbst nah ans Herz. Und ich finde das zumindest mal ganz erfrischend, dass ein Trainer sich so ehrlich zeigt. Man darf nicht vergessen, in der Kaderplanung wurde viel falsch gemacht. Du hast mit Kevin Stöger den alles überragenden Mann verloren, nicht richtig nachbesetzt. Du hast Osterhage verloren, du hast Kevin Schlotterbeck verloren. Da ist so eine Achse weggebrochen. Das ist so, als würden Kane, Kimmich und Neuer...
Riemann selber aus dem Tor genommen.
Gehört auch noch Riemann selber rausgenommen.
Eine Saison zuvor in der...
Einige auf den Putz haut.
Haben nicht richtig nachbesetzt, natürlich auch schwierig, ne? Weil wie willst du so eine Spieler, die wirklich über Jahre
auf die Position gewachsen sind? Sie haben sehr, sehr viele Ergänzungsspieler geholt. Und
ja, haben auch sicher Spieler geholt, denen sie eine Führungsrolle zutrauen, nur die wirst du nicht. Du wirst nicht Führungsspieler, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen, nachdem du zu einem Verein neu gekommen bist. Ne? Da wächst man rein, haben wir bei Frankfurt noch einige Beispiele. Auch ein Etikete war am Anfang, war schon länger da und sowas, ne? Der kommt jetzt in der zweiten Saison. Mhm. Also ne, das ist alles nicht ganz so leicht. Auf jeden Fall herrscht eine riesige Unruhe. Ja. Deswegen ist Bochum überhaupt nicht zum Beispiel mit St. Pauli zu vergleichen, wo eine große Konstanz ist über die letzten Jahre, die im Grunde nur den Trainer, ganz wichtige Position, haben auch viele Fachleute gesagt, oh mein Gott, wenn die ohne den Trainer sind, wird das schwierig werden. Aber trotzdem ist da eine Ruhe, auf der alles passiert. Und die haben wir in Bochum momentan leider überhaupt nicht.
Ja, und wir gehen mal zu Katharina mit der weißen Weste. Und da sieht man eben auch, weil da der St. Pauli-Torhüter auch drin ist, dass die hinten so stehen, dass man eben häufiger auch zu Null spielt.
Ja, absolut. Ich kann da direkt bei Tobias anschließen. Also Nicola Vasil, der war in der zweiten Liga auch schon eine richtige Bank für den FC St. Pauli. Und das ist er eben jetzt in dieser Saison in der Bundesliga auch. Jetzt gerade wieder zu Null gespielt. Das war der zweite Saisonsieg gegen die TSG Hoffenheim, den sie eingefahren haben, die Kiezkicker. Und er, also Nicola Vasil, hat jetzt schon in den letzten 6 Spielen 4-mal die Null hinten gehalten. Und wie gesagt, das führt natürlich auch dazu, dass sie so in Anführungszeichen erfolgreich dastehen, nämlich sich jetzt an der TSG tabellarisch vorbeischieben konnten und er selbst sich hier zu den Top-Torhütern der Bundesliga zählen darf, nämlich genauso viele weiße Westen auf dem Konto hat wie ein Manuel Neuer beispielsweise. Nicht so schlecht, wenn man sich das mal anschaut. Und da dürfen wir uns nochmal bei Schöner Wohnen Polarweiß bedanken, denn pro weißer Weste ging im Oktober dann auch jeweils ein bisschen Geld rein, sodass wir bei 11 weißen Westen auf 550 € kommen. Insofern großes Dankeschön da nochmal. Und bevor es jetzt weitergeht, haben wir noch ein paar Informationen von unserem Sportwettpartner für Sie.
Und wir verlassen den Tabellenkeller und gucken weiter nach oben. Für den BVB war das gestern extrem wichtig, hat man in allen Reaktionen nach dem Spiel wahrgenommen. Dieses 2:1 gegen Leipzig hat eine große Bedeutung für den Verein, fürs Umfeld und auch für den Trainer Nuri Sahin.
Hast du Scheiße am Hacken? Hast du Scheiße am Hacken? Sagt ein altes Fußballersprichwort. Dann vergeigst du eben mal 2 absolute Top-Chancen, um unmittelbar darauf durch den ersten Torschuss des Gegners das 0:1 zu kassieren. Aber selbst wenn du Scheiße am Hacken hast, kannst du dich aus so einer Situation befreien, dich rausfighten, bis du das Ding doch irgendwie drehst, dir das Spielglück erkämpfen und den Siegtreffer halt mit der Schulter erzielen. Ja, und dann rettet eben mal dein vielgescholtener Kapitän auf der Linie. Und wenn schon wieder ein Stammspieler verletzt passen muss, ja, dann kommt eben der nächste Nachwuchsakteur rein. Die spürbare Nervosität, diese greifbare Anspannung wurde so noch stärker. Aber umso größer schließlich die Erleichterung nach einem wichtigen und hochverdienten Sieg. Natürlich ist die schwarz-gelbe Welt nach der gruseligen Halloween-Woche mit 3 Niederlagen in 3 Wettbewerben längst noch nicht rosarot. Natürlich wird die Saison jetzt nicht zum Kindergeburtstag. Aber eine Erkenntnis hat dieser spannende Samstagabend dann doch gebracht. Sahins Mannschaft kann, wenn sie denn will.
das war gestern über 90 Minuten zu spüren, dass sie alle wollten. Ne? War das das Pfund, was sie gestern hatten, dass sie alles reingehauen haben?
Also aus der Not haben sie absolut eine Tugend gemacht. Deswegen sage ich auch, ich dachte eigentlich, ich zahle als erstes das Phrasenschwein.
Ja, aber
rein.
Du zahlst
jetzt. Deswegen sage ich, ich zahle jetzt. Aber Stefan kam mir ja zuvor. Ich zahle gerne.
Ja, der kostet.
Das hatte ich eigentlich auch
Not
schon
vor eine der Saison. Tugend.
Vor der Sendung gesagt.
Ja.
Aber es blieb auch keine andere Wahl mehr. Aber man hat gestern den BVB eben komplett anders wahrgenommen. Mit Leidenschaft, mit Herz, mit Ehrgeiz auf dem Feld. Man hat eine Achse auch gesehen mit Schlotterbeck, auch mit Emre Can hinten in der Abwehrkette. Dann natürlich mit Metscher, der sehr stark aufgespielt hat. Bayer, der überragend gespielt hat, mit, vorne mit Guirassy, der eine Weltklasse-Laufleistung hatte, ganz zu schweigen von seinem Tor. Also da war wieder mal eine Mannschaft, eine Kompaktheit zu spüren, ja, die wirklich auch mit aller Macht gewinnen wollte. Und man hatte zu Hause die Heimmacht, man hatte noch kein Spiel abgegeben, man hatte alle Spiele gewonnen. Und wir wissen ja selbst auch, dass die Leipziger natürlich mit 19 Spielen ungeschlagen nach Dortmund kamen. Also es war schon sehr schwierig und nicht viele haben da an den Sieg geglaubt, da sind wir uns ganz ehrlich.
Aber warum hat es denn dann jetzt geklappt? Warum nicht vorher häufiger so überzeugend über 90 Minuten? Es gab ja die erste Hälfte in Madrid zum Beispiel, die herausragend war. Aber über ein ganzes Spiel hat es eigentlich bisher selten funktioniert.
Ich glaube, es waren die einzelnen Spieler, weil es ja keine anderen Spieler mehr gab. Es gab ja eigentlich nur auf der Ersatzbank mit Donny Malen, der noch wirklich der richtige Profi auf der Ersatzbank saß, war nur noch komplett, jeder einzelne Profi war in der Verantwortung und jeder musste sich zeigen. Und man stand natürlich schon auch mit dem Rücken an der Wand, das ist ja auch klar. So, und dadurch war auch logisch gewesen, dass man das Spiel nochmal anders wahrnehmen muss und natürlich mit einer ganz anderen Einstellung reingehen muss. Und man hat von der ersten Minute an gespürt, dass die Mannschaft unbedingt will. Ja. Der Funke sprang dann über auch vom Publikum zur Mannschaft und umgekehrt. Und da hast du eine ganz andere Stimmung im Stadion gehabt, einen ganz anderen Spirit. Wir sind nochmal kurz in das alte, veraltete Muster reingefallen beim Gegentor, wo ich natürlich auch dachte, das gibt's doch gar nicht, wie kann man die Spieler so weit dann auch im freien Raum stehen lassen. Aber wir hatten zuvor zwei hochkarätige Chancen, wo du eigentlich schon 2-0 führen musst. Und dann kam erst das Gegentor, aber Gott sei Dank konnten wir direkt nachlegen und konnten so direkt wieder den Anschlusstreffer machen zum 1-1, zum Ausgleich, um dann halt eben wieder zu performen.
Vielleicht kam der Mannschaft aber auch zugute, dass sie zwar einen Wahnsinnsdruck hatte nach den letzten Spielen, nach den Niederlagen, wobei Augsburg und Wolfsburg ja nicht der Maßstab von Borussia Dortmund sein dürfen, also bei allem Respekt für die beiden Mannschaften. Aber Dortmund hatte, es wäre jetzt falsch zu sagen, nichts mehr zu verlieren, aber sie waren nicht der Favorit. Es war eigentlich klar, dass Leipzig das Spiel gewinnt. Leipzig war der Favorit. Das heißt also, sie konnten mehr oder weniger trotz dieser Drucksituation befreit in dieses Spiel reingehen und haben wirklich Teamspirit bewiesen und hätten das Spiel normalerweise sogar noch höher gewinnen können.
Ja, befreit finde ich nicht. Ich weiß schon, wie du es meinst oder wie du es ausdrucken willst, aber in dieser Woche davor hast du schon gemerkt, was für ein Druck da auf dem Kessel ist, auch bei Nuri Sahin, okay, auch auf der Pressekonferenz. Ein ganz veränderter Trainer als noch zu Beginn der Saison, als er noch ein bisschen mehr mit Schwung und Elan dastand. Das hast du halt schon gemerkt. Und viele im Verein, die auch gesagt haben, das ist gefühlt ein Do-or-Die-Spiel, jetzt nicht für den Trainer, weil auch bei der Niederlage ist klar war, dass er weitermachen darf und wird, sondern eher für den gesamten Verein. Verlierst du das Spiel, hättest du 10 Punkte Rückstand auf Leipzig gehabt. Und das war gestern, deswegen fand ich das deine Aussage richtig, mit dem Publikum. Die hatten so ein gutes Gespür, auch nach dem 1-0 nicht gepfiffen, weil dann geht die Verunsicherung noch mehr los bei den Profis. Es gab dann in der Halbzeit sogar Applaus. Und das, was man nach dem Abpfiff erlebt hat, Roman, das war gefühlt wie, als würde eine Mannschaft gegen den Abstieg spielen und hätte Punkte geholt oder einen Sieg geholt, der dringend nötig war, weil das so eine Erleichterung und Erlösung war, auch bei den Spielern. Und das war echt interessant mitzunehmen.
Bei allen Personen natürlich im Stadion. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja weiterhin auch eine Einheit. Es ist ja so, dass wirklich die Mannschaft auch komplett Nuri zuhört und auch den Weg auch mitgeht. Und umgekehrt, Nuri hat das komplette Vertrauen des ganzen Vereins und auch der Zuschauer. Also eigentlich herrscht eine super gute Stimmung im Internen, natürlich nach extern und aufgrund der 3 verlorenen Spiele jetzt, ist natürlich irgendwann schon auch negativ geworden, was ja völlig verständlich ist.
Das zeigt mir eigentlich, dass die Mannschaft wirklich intakt ist, weil wäre sie nicht intakt, wären sie auseinandergefallen.
Genau.
Nach dem 1-0 hätte es das zweite gekriegt, das dritte und da wäre, was weiß ich, was da passiert wäre. Ich muss sagen, wir haben ja das Spiel hier gestern zusammen geguckt und ich war tief beeindruckt, wirklich mit dieser Einstellung, mit dieser Bereitschaft, jeder für jeden und für und miteinander. Und darum geht es in erster Linie im Fußball. Taktik auch wichtig, überhaupt kein Problem.
Aber trotzdem,
er hat einen Spieler, warte mal, Nicht dazwischenreden.
Eine gute Ergänzung.
Aber ein ganz entscheidender Punkt war für mich die Szene von Guirassy. Ja,
Weltklasse.
Das war sinnbildlich für das, was Dortmund gestern abgeliefert hat.
Kurz vor Ende?
Kurz vor Ende. Diesen Weg wirklich 60 Meter, auch während des Spiels, diese Meter mit nach hinten zu gehen, den Zweikampf anzunehmen. Lass mich doch mal ausreden. Diese Bereitschaft, eben nicht zu sagen, das ist euer Part.
Guck mal, da kommt Stefan.
Genau, ja. Also. Habe ich ja jetzt schon gesagt.
Ja, aber jetzt wird es mit den Bildern...
Nein, und hier haben wir ja Guirassy, der jetzt im Vollsprint anzieht. Und das machen normal...
Als Stürmer.
Und Bayer als auch. Stürmer, das macht normal kein Stürmer. Und bleibt dran richtig. Und bearbeitet ihn, sodass sie den Ball gewonnen haben. Und ich glaube, das sind die Zeichen im Fußball, auch an das Publikum, dass man sieht, die Jungs wollen, also verzeihen wir auch Fehler und das machen sie auch. Ja. Und das heißt für mich, dass das eine Einheit ist, die wirklich funktioniert.
Stefan bringt es genau auf den Punkt. Das Publikum hat so applaudiert, weil Guirassy wirklich so hinterhergerannt ist und letztlich war der Leader gewesen, der vorneweg marschiert ist. Ja, und er ist aus meiner Sicht nach Haaland, Bellingham und Lewandowski der absolute Königstransfer von Borussia Dortmund. Also das, was der Junge leistet, ist unglaublich.
Und ich möchte auch nochmal, ich muss auch auf Emre Can nochmal gehen, weil wir haben ihn ja auch mal hier in der einen oder anderen Sendung kritisiert. Das, was er gestern abgeliefert hat, das war eine Eins mit Sternchen. Wirklich. In so einer Situation, wo du wirklich auf die Ohren kriegst, öffentlich, Tag für Tag, da zu stehen, die Kapitänsbinde wieder an den Arm zu nehmen und voranzugehen, muss ich sagen, großen Respekt, das war eine herausragende.
Er hatte ja auch diese eine Szene auf der linken Seite, wo er halt nachgeht und klärt und dann aus Wappen haut und eben die Interaktion mit den Zuschauern da ist. Das war für mich auch sehr, sehr symbolträchtig.
Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Wir machen jetzt hier, jetzt reden wir und Sahin. Richtig entschieden und Emre Can, super Leistung und sowas. Wir reden
von dem Spiel.
Genau, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen. Und die Gefahr liegt jetzt auch im Umfeld von Borussia Dortmund, dass jetzt wieder ein Feiertag auserkoren wird zu Wahnsinn, was wir
alles können. Am Dienstag kommt der nächste Feiertag gegen Graz in der Champions League. Die gewinnen wir auch, das Spiel.
Ja. Darf ich euch noch eine Szene zeigen?
Gerne.
Die fand ich auch schön. Maxi Bayer, kurz vor Ende, hat auch wieder einen Weg zurückgemacht. Da war der platt. Und man sieht es dann, wir werden es gleich sehen, an seinen Lippen. Er sagt, Achtung, ich kann nicht mehr. Der hat alles rausgehauen. Ne? Das war stark gestern.
Ja. Das war richtig stark. Und mich hat das, er war ja in vielen Aktionen beteiligt, war aber immer unglücklich. Gestern macht er das Tor, legt das zweite auf, hat gearbeitet für das Team. Und darum geht das.
Großchancen noch gehabt und so weiter.
Ja, und liegen lassen, die er normal macht, wenn er 100% und das Vertrauen auch hat. Aber ich glaube, dieses Tor und die Vorlage waren so wichtig für den Jungen, weil der hat so viel Potenzial.
Und du darfst ja eins darfst du nicht vergessen, ein junger Spieler, junger Nationalspieler, der kommt von Hoffenheim nach Dortmund. Das ist letztlich eine ganz andere sportliche Welt. So, der wird natürlich mit ganz anderen Dingen konfrontiert und muss sofort performen und leisten. Und er hat natürlich auch Leute noch vor sich. Das heißt, er braucht ja erstmal die Spielzeiten, um dann sich auch wirklich zu zeigen.
Und er kommt nicht, Roman, ne? Er kommt nicht für 10 Millionen, wie
Can Usa, sondern
er kommt für 30 Millionen Euro als Ersatz eines deutschen Nationalstürmers, Niklas Füllkrug, mit großen Vorschusslorbeeren, Erwartungsdruck. Er ist ein Junge, ich kann mich an das Spiel gegen Hoffenheim gegen BVB erinnern aus letzter Saison. Da stand ich und habe Interviews gemacht und habe ihn beobachtet, wie er wirklich fast schon bettelnd vor der Kabine gewartet hat auf Julian Brandt, sein Idol, bis er ihm sein Trikot gibt. Und jetzt spielt er mit ihm in einer Mannschaft. So. Ja. Er ist ein Riesenspieler, aber, und da wären wir auch wieder beim Trainer, Nuri Sahin wollte den unbedingt haben als seinen Spieler, um auch mit einer Doppelspitze zu spielen, anders im System. Und da frage ich mich, warum er das nicht so oft gemacht hat.
Und gestern konnte er zum ersten Mal zeigen, warum er wertvoll werden kann für den BVB und warum ihn Nuri Sahin auch nach dem Spiel massiv unterstützt hat. Das nach einer kurzen Pause, wenn wir weitersprechen über den BVB. Und auch deine Sorge nehmen wir natürlich ernst, dass wir jetzt nicht alles hochjubeln.
Wir malen.
Aber es ist eben schon interessant, was da los ist in Dortmund. Gleich jetzt weiter. Willkommen zurück beim Stadion Doppelpass. Wir sind mitten am Thema BVB nach dem Sieg gegen Leipzig und der Frage, ist jetzt alles wieder gut?
Nein.
Genau. Du wirst das gleich nochmal erklären. Aber vorher kommt Katharina mit einem Mann, für den das sehr, sehr wichtig war gestern, dieses Spiel. Stefan hat ihn gerade auch gelobt.
Absolut, da wurde ja gerade schon über die Grätsche gesprochen, nach der er dann sich auf die Brust gefasst hat. Es geht um Emre Can, um den Kapitän des BVB, der so wie gegen Wolfsburg jetzt wieder in der Innenverteidigung gespielt hatte und ein gutes Spiel absolviert hat. 64 seiner 67 Pässe, die kamen direkt an. Das war Bestwert auf dem Platz mit einer Quote von 95%. Und hier haben wir nochmal eine beispielhafte Szene, wo er kurz vor der Linie rettet. Also er hat überzeugt gestern. Der Mann, der zuletzt, und das wurde ja gerade auch schon angesprochen, richtig in der Kritik stand und vor allem auch über Social Media einiges abbekommen hat. Und Sie alle wissen, wie das mittlerweile ausarten kann. Richtig unschön. Es ging teilweise sehr unter die Gürtellinie, sodass Lars Ricken, der Boss des BVB, sich sogar gezwungen sah, zu sagen, teilweise müssen wir möglicherweise rechtliche Schritte einleiten gegen diese Menschen. Und genau das ist gestern offensichtlich ein bisschen abgefallen. Etwas Erleichterung auch aufgrund dieser prekären Situation für Emre Can, und er wurde so offen wie selten am Mikrofon im Nachhinein.
Am Ende bin ich nur ein Mensch und ich kann mit Kritik sehr, sehr gut umgehen, glaube ich. Ich habe auch nicht gut gespielt, es waren keine einfachen Spiele für mich und ich habe Fehler gemacht, das weiß ich, aber wenn es unter die Gürtellinie geht, das kann ich nicht akzeptieren und das ist leider unter die Gürtellinie gegangen und deswegen war das Spiel heute schon balsam für die Seele, würde ich sagen.
Balsam für die Seele. Ja, und manchmal, Tobi, geht es dann im Netz einfach dahin und viel zu weit, oder?
Definitiv, ja. Also da passieren dann ja auch Dinge, die weit weg sind von sportlicher Kritik und so weiter. Hat man ihn so ein bisschen als, nicht ein bisschen, schon stark als Sündenbock ausgesucht, aber auch viele, die jetzt gar nicht so wirklich mit dem Fußball zu tun haben, die dann nicht sich da einmischen und so, dem würde ich ja keinen großen Raum mehr geben, ist ja richtig, was er da auch sagt, wir sind ein Mensch. Nur wir alle müssen, glaube ich, aufpassen. Also auch wir, das ist ja wirklich auch eine Kritik an uns Medien, an dem gesamten Umfeld, auch vom BVB, mit genauso wenig, wie das alles katastrophal ist, was Emre Can in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat. Das stimmt nämlich auch nicht, wenn man sich das mal anguckt. Genauso wenig ist er jetzt irgendwie der Heiland, weil ich jetzt schon wieder gelesen habe, yes we can und was weiß ich was alles. Ne? Die nächsten Auswärtsspiele... Du hast
selber solche Schlagzeilen immer gerne gebastelt.
Ja, aber zum richtigen Zeitpunkt.
Ach so, ja, okay.
Zum richtigen Zeitpunkt. Nein, die nächsten Auswärtsspiele werden kommen. Und wenn man sich nur mal die Bundesliga-Tabelle anguckt, jetzt die Auswärtstabelle, dann sind sie, glaube ich, auf 17, 16 oder sowas, die Dortmunder.
Also im einen Punkt auswärts, glaube ich, geholt.
Und wenn wir wirklich aus dem Beitrag, der die BVB-Diskussion eingeleitet hat, oder Roman hat es, glaube ich, auch gesagt, wenn wir wirklich sagen, das war das Spiel, wo sie jetzt wollten und vorher haben sie vielleicht gar nicht gewollt, dann haben wir ein riesiges Thema in meinen Augen. Also ich glaube schon, dass sie auch in den ersten Wochen der Saison gewollt haben, aber dass ihnen etwas fehlte, ein Plan fehlte oder eine Idee fehlte, wie sie es auf den Platz bringen. Und das darf dann schon, und so wurde es in meinen Augen und das, was ich gehört habe, auch hinter verschlossenen Türen beim BVB diskutiert, das darf schon in einer Diskussion über den Trainer enden, die es da auch gab, ob er weiter der richtige Mann ist. So, und beim BVB haben sie den Super-GAU verhindert, aber sie sind noch längst nicht wieder zurück in irgendeiner Erfolgsspur und auf irgendeinem Level, das sie für sich selbst völlig zu Recht beansprucht.
Aber muss man, Tobi, das nicht dem BVB auch zugestehen? Die haben einen Mega-Umbruch gemacht vor dieser Saison, haben einen jungen Trainer geholt, jemanden mit Stallgeruch natürlich, aber der als Trainer bisher gearbeitet hat in Mainz-Hagen und bei Antalyaspor und natürlich dann Co-Trainer gewesen, ist gar keine Frage. Aber dass so etwas Zeit braucht, bis so eine Mannschaft sich findet, auch mit Neuzugängen wie Guirassy, du hast ihn eben erwähnt, der in Stuttgart ja ein Faktor war, der sich natürlich auch trotzdem erstmal reinfinden muss. Also ich weiß, der Druck in Dortmund ist groß und die Ansprüche in Dortmund sind groß. Trotzdem ist es doch irgendwie ganz logisch, dass selbst so eine Mannschaft nach so einem Umbruch und vor allen Dingen einer solchen verletzten Misere einfach mal Zeit braucht, sich zu entwickeln.
In Dortmund hast
und
du
das,
keine Zeit.
Und dass die Mannschaft...
Natürlich
nicht. Natürlich nicht.
Gerne und voller Überzeugung.
Ja. Ich versuche es ja auch nur zu erklären, dass ein solcher Umbruch mit so vielen neuen Faktoren, die ja zueinander kommen, dass das nicht durch Handauflegen geht, ist vollkommen klar, finde ich.
Jörg, ich kann das mit dem... Ich verstehe das auch, aber ich kann dieses Thema Zeit, das lasse ich nicht gelten und das kann ich vor allen Dingen in Dortmund nicht hören. Du bist bei einem Verein, der den Anspruch hat, Top 10 in Europa zu sein,
ja, klar.
Der letztes Jahr im Champions-League-Finale gestanden hat, der schon ein Experiment gewagt hat mit einem jungen Assistenztrainer, der Stallgeruch hat. und machst dann im Endeffekt das Gleiche quasi wieder mit Nuri Sahin. So, ne? Das ist ein super Typ, der mag auch seine Idee vom Fußball haben und so wie ich das alles mitbekomme, hat er gute Ideen und bringt auch theoretisch gute Ideen in der Kabine weiter. Die Mannschaft steht hinter ihm, ist alles intakt, ist alles gut. Aber er hat da jetzt schon durch diesen Start und dieses Thema Zeit schon so viel Kredit verspielt bei den Fans im Umfeld. Das sind ja dann nicht am Ende nur wir Medien, sondern tatsächlich die Fans, die jetzt schon wieder sagen, ist er der Richtige? Der kann eigentlich jetzt Super-GAU verhindert, richtig? Eigentlich nur verlieren, weil es schwierig ist, aus dieser Situation rauszukommen.
Aber
er ist ja nicht top gestartet.
Gestern zum Beispiel, was er nach dem Spiel gesagt hat, das hat mich total abgeholt. Also ich fand ihn da gestern gut. Also wie siehst du ihn denn? Ist diese Kritik, die völlig zu Recht hier erwähnt wird, die es vor allem im Umfeld gab, ist sie gerechtfertigt aus deiner Sicht?
Also Patrick sagt natürlich, dass es in Dortmund keine Zeit gibt. Das ist völlig verständlich. Die Erwartungshaltung ist eine ganz große. Wir sind zumindest immer der Herausforderer der Bayern. Und man hat immer den Anspruch, um den Titel mitzuspielen. Aber ganz klar hat Borussia Dortmund vor der Saison gesagt, es ist ein Findungsjahr, eine Findungssaison. Wir haben sehr viele Umbrüche halt eben zu organisieren. Wir haben jungen Trainer, man braucht ein bisschen Zeit für die Mannschaft. Dass dann trotzdem eine andere Erwartungshaltung vorherrscht, das ist ja ganz logisch. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man das schon voraussagt, dann muss man der Mannschaft und dem jungen Trainer auch dann die Zeit auch geben. Und letztlich, wir wissen alle, dass der Kader enorm stark ist und auch bestens aufgestellt worden ist. Mhm. Nur, dass das Kollektiv, da sind wir bei deinem Thema, Tobi, ne, jetzt ist nicht alles gut nach dem einen Spieltag, gebe ich dir auch vollkommen recht, dass im Kollektiv einfach viel mehr gearbeitet werden muss, auf dem Feld. Heißt aber nicht, dass die falschen Personalien sind.
Aber das, was sie gestern gemacht haben, das muss man doch eigentlich für jedes Spiel erwarten können, dass sie alles auf den Platz lassen.
Sehe ich genauso. Ich war genauso sauer wie jeder andere Fan, egal ob am TV-Bildschirm oder auch im Stadion. Ich erwarte auch eine gewisse Herangehensweise an die Mannschaft, dass man sagt, man geht mit Leidenschaft, mit Herz aufs Feld. Man möchte die Spiele gewinnen. Man ist nicht zufrieden mit einer guten Halbzeit bei Real Madrid. Mit einem 2:0 oder bei einem 0:2 sozusagen in Madrid muss man nicht zeitgleich sofort die Partie komplett gewinnen und die 3 oder 4-0 wegschießen. Man darf aber hinterher nicht mehr 5:2 verlieren. Das ist ganz klar. Man darf natürlich auch nicht die leichten Fehler machen wie in Augsburg, dass man halt eben auch sich davon bedrängen lässt, versucht immer wieder hinten rauszuspielen und sich selber dadurch in Bedrängnis bringt. Das sind so Themen, du darfst natürlich den Gegner nicht einladen. Das ist logisch. Gestern hatten wir das Glück gehabt, dass RB ehrlicherweise nicht so hohen Druck aufgebaut hat. RB hatte auch nicht den besten Tag erwischt. Ja. Dadurch konnten wir natürlich das Passspiel hinten raus deutlich besser aufziehen und hatten viel mehr Räume gehabt.
Ja, und wir wollen ganz kurz mal nach Dortmund schalten zu unserem Reporter Manfred Sedelbauer, den wir recht herzlich begrüßen. Grüß dich, Manni.
Schönen guten Morgen nach München.
Guck mal, da scheint die Sonne in Dortmund. Das ist doch passend zum Ergebnis. Manni, jetzt sind ja gestern wieder Spieler verletzt raus. Kannst du uns einen neuen Stand geben zum BVB-Lazarett, das wächst und wächst und wächst?
Ja, so richtig entspannt tut sich die Situation auf keinen Fall. Hinter mir findet gerade das Spielerersatztraining statt, aber die meisten Spieler befinden sich in medizinischer Behandlung und trainieren individuell. Also wir hatten ja gestern beim Spiel schon 10 verletzungsgeplagte Spieler in Reihen der Dortmunder. Und gestern sind es dann eben noch 4 mehr geworden. Also Marcel Sabitzer hatte erst noch mit dem Rücken Probleme. Jetzt zwickt eben die Wade. Dann kommt Jamie Gittens dazu. Felix Metsch hat Schulterprobleme. Und ja, so summiert sich das. Rami Benzebaini ist gestern auch durch die Mixzone gehumpelt. Also so richtig, ja, für Entspannung sorgt das natürlich nicht. Und die Personalsituation bleibt weiter angespannt.
Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass sie am Dienstag alle wieder fit sind.
Ja? Was ist das? Einfach nur Bauchgefühl?
Bauchgefühl oder? Den einen oder anderen Hinweis auch bekommen. Also ich glaube, klar,
also ist es nicht so ernsthaft
wie gestern. Jetzt ist man natürlich schon auch ein bisschen angeschlagen. Es war ja auch eine sehr intensive Partie. Auch, ich sag mal, mental war es ja auch nicht ganz so leicht zu verkraften von Anfang an. Und ich glaube, Dienstag werden die meisten wieder mit dabei sein, die jetzt gerade vielleicht ein klein wenig am Kränkeln sind.
Okay, also das wäre sicherlich dem BVB zu wünschen, dass dann die Auswahl groß ist für das Champions-League-Spiel. Manni, wir diskutieren hier in der Runde ja, ist das jetzt der Befreiungsschlag für den BVB oder ist das nur einmal jetzt ein gutes Spiel gewesen? Was hat sich denn so deiner Beobachtung nach an der Stimmungslage verändert? Du bist ja doch fast täglich dran an der Mannschaft und erlebst das Umfeld ja auch sehr intensiv.
Ja, die Stimmung ist natürlich jetzt richtig, richtig gut, weil es eben in den letzten Wochen knüppeldick für die Dortmunder gekommen ist. Und man hat so ein Stück weit wieder so ein Selbstverständnis. Sie haben gestern den Fußball gezeigt, den man hier in Dortmund, den auch die Fans sehen wollen. Und das war natürlich schon eine Genugtuung und verschafft natürlich nicht nur Trainer Nuri Sahin, auch den Verantwortlichen, auch den viel kritisierten Spielern natürlich etwas Luft zu atmen. Und jetzt kann man natürlich nur aus schwarz-gelber Sicht hoffen, dass sie diesen Schwung, dieses Selbstvertrauen aus diesem Leipzig-Spiel dann in die kommenden beiden Wochen noch mitnehmen bis zur Länderspielpause. Und dann hofft man natürlich auch, dass dieses Verletzungslazarett sich etwas lichtet und dann nach der Länderspielpause wieder alle Kräfte zur Verfügung stehen.
Wir haben ja auch über Emre Can gesprochen, über die Kritik an ihm und wie er das wahrgenommen hat, diese Kritik unter der Gürtellinie. Ist man in Dortmund ein bisschen zu ungeduldig und bricht schnell den Stab über die Leute? Vorhin hat Roman auch gesagt, auch Maxi Bayer, der muss ja erstmal ankommen und wird schon kritisiert. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, da sind wir mal wieder bei dieser Anspruchshaltung und bei dieser Zeit, die du bei so einem Topverein wie Borussia Dortmund eben ja nicht so hast wie woanders. Da bist du natürlich immer im Fokus, auch Emre Can natürlich mit dieser Kapitänsbinde. Maxi Bayer mit den knapp 30 Millionen, die er gekostet hat, das schürt natürlich Erwartungen und das Umfeld in Dortmund. Ich glaube, Roman Weidenfeller kennt das nur zu gut. Das ist eben ein Besonderes. Da sind die Erwartungen eben immens. Und wenn du dann eben nicht ablieferst, wie in den vergangenen Wochen viele der Spieler, dann wird es eben ganz, ganz schnell unruhig. Auch um Nuri Sahin ist es natürlich unruhig geworden. Und ja, das gestern war ja für alle Schwarz-Gelben Balsam für die Seele und ganz, ganz wichtig.
Danke dir, Manni. Liebe Grüße nach Dortmund. Danke für deine Informationen. So, jetzt kannst du noch mal erklären, warum.
Roman ist heilfroh, nicht in Dortmund zu sein gerade, weil da die Sonne so scheint. Wir saßen eben im Flieger, und das erzähle ich einfach mal. Da sagt er uns, ich habe mal überlegt, welche Schuhe ich anziehe. Weil bei Sonneneinstrahlung werden die pink.
Wirklich? Tobi hat recht.
Passiert und wenn jetzt hier wenn die Sonne auf
100% recht geben. Roman hat sich da was ganz Besonderes einfallen lassen. Ich war selbst das erste Mal überrascht, als ich das erste Mal getragen habe und bin dann aus dem Auto ausgestiegen irgendwann und habe mich dann mit ein paar Freunden verabredet. Und in dem Moment wird mir erstmal klar, dass ich pinke Schuhe anhatte. Und ich habe mir eigentlich aus dem Regal weiß-schwarze gegriffen und dachte, was ist denn hier los?
Das war deine größte Sorge heute vor der Sendung.
Dass
die Scheinwerfer hier so stark sind, dass du rosa Schuhe hast.
Genau, in Dortmund war es auch bewölkt. Und dann dachte ich mir, dann kannst du das Risiko mal gehen. Und Stefan kennt es ja, Torhüter sind ja allgemein ein bisschen verrückt und auch risikobereit.
Tim Wiese hat ja sogar in rosa gespielt.
Richtig, und dann dachte ich mir, komm, gehst das Risiko ein.
Tim wird hier schon beschrieben haben. Ich
habe auch breite Schultern, also von daher, falls sich deine Farbe was verändern sollte, da stehe ich dazu.
Ein mutiger Timo, wenn du das so als Beobachter wahrnimmst, der Druck, der da in Dortmund drauf ist, dieses ewige Auf und Ab, dann ist ein gutes Spiel, und dann ist das noch Krise. Wie nimmst du das wahr?
Witzigerweise, wenn man das so hört, die ganzen Aussagen, kommt es einem sehr bekannt vor, aus dem letzten Jahr bei uns. Junger Trainer, viele Umbrüche, viele Spieler weg, neue Spieler gekommen, brauchen Zeit, um sich als Mannschaft zu finden, um die Idee des Trainers auch ein Stück weit zu finden, umzusetzen. Mhm. Von daher gibt es da schon diese Parallelen. Eben haben wir Can Usun und Maxi Bayer angesprochen. Ja klar, mit einem dreifachen Einsatz an Kapital. Ja. Aber da werde ich jetzt gleich hin müssen. Aber auch in Dortmund wächst das Gras nicht schneller, wenn man dran zieht.
Das ist fast sechs.
Aber Flo, wenn ich da einmal nochmal einhaken darf, ich weiß, was du meinst mit ähnlich, aber es ist dann irgendwo auch nicht ähnlich, weil wenn man sich die letzten Jahre anguckt, hat die Eintracht mit dem DFB-Pokalsieg und mit dem Euroleague-Sieg mehr Titel geholt als der BVB. Das darf man auch immer nicht vergessen. Das heißt, die Eintracht kommt aus dem Erfolg und hat eine schwierige Umbruchsphase. Und der BVB, und das wird mir manchmal auch zu positiv dargestellt, der BVB hat nicht fast die Meisterschaft gewonnen, sondern hat die Meisterschaft verspielt auf dramatische Art und Weise. Der BVB ist nicht, das kann man natürlich in den Hut ziehen, um Gottes Willen, du musst nicht gegen Real Madrid gewinnen, aber du bist nicht fast Champions-League-Sieger geworden, sondern du hast es durch eigenes Unvermögen und riesigen Torchancen nicht geschafft. Und das alles führt natürlich zu einer hohen Erwartungshaltung bei den Fans und auch dazu, dass sie natürlich deutlich kritischer sind mit dem Thema Zeit. Wie gesagt, ich finde, Nuri Sahin ist sicherlich ein riesengroßes Trainertalent und wird das auch zeigen können. Aber ich glaube, dass es wenn du die grundsätzliche Entscheidung triffst, natürlich Nuri Sahin zu nehmen, dann musst du ihm mit voller Unterstützung zur Seite stehen. Deswegen finde ich das,
das
auch
richtig.
Doch, das passiert.
Ja. Ja.
Deswegen finde ich das richtig. Das passiert von Lars Ricken, von Sebastian Kehl, die sich alle in dieser schwierigen Situation selbst vielleicht noch eine blutige Nase holen. Aber ich glaube, dass es etwas anderes, vielleicht etwas seniorigeres, erfahreneres gebraucht hätte für diese Mannschaft. Und es ist nicht so, dass wir in einer Umbruchphase sind, wo die Mannschaft ist gut, die wurde auch gut verstärkt, finde ich. Das kommt mir auch zu oder kam jetzt in den letzten Tagen auch zu negativ weg. Aber es wurden Spieler geholt, wenn du noch Koto, der ins nächste Jahr reingeschrieben wirst, für fast 100 Millionen, wenn du Handgeld und alles dazu nimmst. Es ist nicht so, dass da jetzt fünf Talente für 5 oder 10 Millionen Euro geholt wurden, sondern wirklich Geld, Führungsspieler mit Groß, mit Anton, mit Girassi, alle aus ihren Clubs. Also da kannst du schon mehr erwarten. Und 10-mal Zeit heißt dann nicht, 5 Auswärtsspiele in Folge zu verlieren. Den schlechten Saisonstart seit 10 Jahren, im DFB-Pokal ausgeschieden in der 2. Runde, da darf es schon ein bisschen mehr sein. So, ich erwarte nicht, dass sie sofort da attackieren und alles funktioniert, aber das ist schon ein Thema, finde ich. Herr Holtkamp,
also, dem habe ich gerade die Hand aufgelegt. Okay. Weil wir jetzt
hilft
kurze,
das?
Ja, hilft manchmal das? Manchmal hilft das. Jetzt eine kurze Pause machen, gleich hören wir das Dopafon und erfahren, wie Sie das zu Hause sehen. Ob das jetzt der wirkliche Befreiungsschlag war beim BVB oder ob Sie da ähnlich kritisch und skeptisch sind wie die beiden Herren. Das gleich nach einer Pause. Und wir schauen auf den FC Bayern München, der momentan einen Torschnitt hat in der Bundesliga, der, wenn der so weitergeht, am Ende zu einem Riesenrekord führen würde. Gestern war das sehr souverän gegen Union. Und jetzt drücke ich Ihnen die Daumen, dass vielleicht Sie nach Las Vegas reisen. Wir sind gleich zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass, meine Damen und Herren. Wir sind hier im Airport Hilton in München. Ajo von Heidel und Band unterhalten uns glänzend in den Pausen. Und wir haben sehr intensiv über den BVB gesprochen und sind jetzt auch sehr gespannt, wie denn so zu Hause das Meinungsbild ist. Befreiungsschlag, ja, nein, Katharina.
Also die Zuschauer zu Hause, ich hoffe, sie hören mich schon.
Hören wir dich denn, Katharina? Ja, dann mache ich mal weiter. Beweg du die Lippen und
zu
ich
dir
spreche
rüber.
Dazu.
Oh, guck mal. Jetzt ja, schau mal. Man muss ein bisschen langsam sein, ein bisschen nett auf das Mikrofon, auf die Technik einsprechen. So, also Sie hören mich jetzt bestens. Und wir haben eben gerade ja auch schon eindringlich gehört von Patrick Berger und Tobias Holtkamp in Sachen BVB. Also das ist definitiv noch nicht die Wende. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und genau dahin gehen auch die Meinungen bei Ihnen zu Hause. Wenn wir uns das mal zusammen anschauen. Online haben wir die Frage ja gestellt, Moral und Mentalität zurück. Aber ist das jetzt auch schon die Wende? Hat sich der BVB aus der Krise rausgezogen? Und da sagen 76% von Ihnen, nein, das ist noch nicht so weit. Und vor allem die Top-Leistungen auswärts, die müssen dann erst noch abgerufen werden. Also das ist ein sehr eindeutiges Bild. Mal schauen, wie es am Dopafon bei Ihnen klingt.
Dortmund hat doch gefühlt seit 10 Jahren jedes Jahr eine Krise. Und jetzt nach einem Spiel soll die Krise vorbei sein? Das glaube ich nicht.
Also das Ergebnis hat ja gestern gestimmt und Dortmund hatte auch viele Chancen, aber nach zuvor 4 Niederlagen aus 5 Spielen, sich durch einen Sieg jetzt gegen Leipzig, gegen ein schwaches Leipzig, gegen ein Leipzig, das trotzdem auch noch Torchancen hatte, jetzt zu sagen, aus der Krise rausgezogen, halte ich doch für sehr früh.
Nein, die haben sich noch nicht rausgezogen. Die sind einfach insgesamt zu schwach. Das war so eine Eintagsfliege und beim nächsten Spiel wird sich das schon wieder ändern.
Auswärts sind sie einfach schwach. Es hat keinen Zweck und keinen Sinn mit der Mannschaft. Der Trainer ist nicht schuld, aber es fehlt wohl an der innerlichen Stärke, an der Moral der Mannschaft.
Stefan, aber auch wenn da viel Skepsis mitschwingt, so ein Spiel, so ein Erlebnis wie gestern, kann das was auslösen aus deiner Sicht?
Ja, das kann ja das Spiel gewesen sein für jetzt bis zum Winter hin, bis Weihnachten, die letzten Spiele wirklich dann nochmal eine Serie hinzulegen. Das muss auch der Anspruch sein, dass sie es können. Das haben sie gestern eindrucksvoll, finde ich, bewiesen mit einem geschrumpften Kader. Viele Leute nicht im Kader gewesen, verletzungsbedingt. Aber das kann so ein Spiel sein, was vielleicht die Wende bringt. Natürlich sind die Ansprüche, und da habt ihr recht, andere in Dortmund. Sie müssen oben mitspielen, sie müssen im Kampf um die Meisterschaften ein großes Wort mitreden. Du darfst auch Spiele wie gegen Union oder wie gegen Augsburg natürlich nicht verlieren. Aber das passiert mal, ist Bayern letztes Jahr auch passiert. Na, da waren sie, oder hatten sie auch enorme Probleme. Aber ich glaube, so ein Spiel wie gestern, ich wiederhole mich, das hat mich wirklich beeindruckt, kann das Spiel sein, wo sich die Jungs auch selber dran hochziehen und sagen, so müssen wir performen gegen Graz in Mainz und jetzt marschieren wir bis Weihnachten und dann schauen wir mal, in welcher Situation wir sind.
Der Glaube kommt auch wieder zurück. Gerade nach so einer Partie in Wolfsburg. Du gehst ja 120 Minuten und in der 180. kriegst du den Knockout. So, das heißt, du warst eigentlich total kaputt, aber hast es trotzdem geschafft, am Samstagabend im Topspiel gegen Leipzig zu bestehen und den Heimsieg zu erringen. Also das besagt ja schon einiges und daran siehst du ja einfach, der Glaube ist da und die Jungs können das leisten.
Und aber man dreht das ja immer so ein bisschen, wie man möchte, Entschuldigung. Dann sagt man, ja, Leipzig hat, nein, Leipzig war nicht gut gestern, war wahrscheinlich das schlechteste Spiel, was sie in dieser Saison gezeigt haben. Aber du musst sie ja auch erstmal dahin bringen, dass sie sich nicht entfalten können und nicht die Stärke ausspielen können. Und das hat Dortmund geschafft. Und
ich glaube, Simmons haben sie ein Top-Team auf dem Feld draufgeschickt. Ne? Es war ja kein Ausfall bei Leipzig, bis auf Simmons. So, und von daher, also wir wissen ja alle, die haben 19 Spiele nicht mehr verloren. Also
ja, nur mit den Journalisten drehen sich das dann so, wie sie wollen. Wir sehen das schon anders ein
direkter,
bisschen.
Direkter, wir Sportler.
Wir sehen das direkter,
Das ist Gott sei Dank gut, dass ihr hier eine Runde seid.
Ja, was sind das jetzt, 3 Euro, oder?
Nee, das war nichts.
Aber Roman, nichts wert, die Aussagen. Wie viel kam denn aus der Mannschaft selber und wie viel war der Trainer gestern? Ich meine, er hat ja mit Mitscher einen Sechser aufgestellt, was er auch selber gesagt hat, dass ein Schlüssel gewesen ist, um Leipzig zu knacken, um dieses Passspiel aufzuziehen. Wie viel war der Trainer? Wie viel hat der beigetragen? Oder wie viel kam aus der Mannschaft, dass die halt gesagt haben, so, wir müssen jetzt Gras fressen? Kostet das 3 Euro?
Ja, das sind aber beide. Also aus meiner Seite, also von meiner Sicht her beide Seiten. Zum einen ist der Trainer ruhig geblieben, ist nicht jetzt in Hektik verfallen. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass die Mannschaft auch wirklich wusste, okay, wir werden jetzt an der Ehre gepackt, wir müssen jetzt liefern. Und ihm blieb auch keine andere Chance mehr. Ansonsten spielst du nur mit Jugendspielern oder mit Amateurspielern. Es war ja kein anderer mehr da.
Jörg, nicht vergessen zu zahlen.
Nee,
Gras fressen.
Ja? Vielleicht wird es mein. Man sollte
diesen Schlüssel mit dem 1-6er Mescher, den hat, war ganz interessant, hat er gestern nach dem Spiel gesagt, der Nuri Sahin. Den hat er in alten Plänen von Thomas Tuchel gefunden.
Ja, nicht den Matcher, sondern...
den Matcher nicht,
Sondern
den Matcher die Idee.
Einen Sechser, den Matchplan gegen Leipzig.
Fand ich sehr, sehr interessant, dass sich der Spieler Sahin offensichtlich Notizen gemacht hat, wie seine früheren Trainer gegen andere Mannschaften aufgestellt haben.
Er schwärmt sehr von Tuchel grundsätzlich, also fast mehr, wenn man mal so reinhört und er so nach seinen Top-Trainern gefragt wird, fast mehr als von Jürgen Klopp.
Was aber,
also, er hängt sehr an dessen taktischen Ideen, an dessen Idee vom Fußball und sagt jetzt gestern nach dem Spiel eben, dass er alte Pläne geguckt hat, wie sie gegen RB Leipzig gespielt haben. Mhm. Und da sei immer wieder die Idee mit dem 1-6er aufgefallen. Und das sei auch gestern voll aufgegangen. Also gehört ein kleines Stück dieses Sieges auch dem Trainer der englischen Nationalmannschaft.
Was übrigens sehr interessant ist, weil Thomas Tuchel und er massive Probleme in Dortmund hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an den Pokalsieg 2015. Und Nuri Sahin wurde da damals von Thomas Tuchel rasiert, sodass Schmelzer damals sogar noch sich vor Sahin gestellt hat und gesagt hat, wie kann das sein, dass der den rausnimmt und der Trainer muss jetzt erklären und 2 Tage später war Thomas Tuchel dann, glaube ich, Geschichte. Das zeigt aber natürlich, wie akribisch, und das meint auch Lars Ricken, und das zeigt auch, ne, also wie akribisch er schon arbeitet, dass er sich wirklich diese Unterlagen macht für sich selbst und wirklich da reinschaut. Das zeigt einfach, dass da einer wirklich mit Haut und Haaren und Leidenschaft dabei ist. Also das ist definitiv ein positiver Punkt an ihm.
Also schauen wir auf den Dienstag, sind sehr gespannt, wie das geht, aber müsste eigentlich gegen Graz ja gut funktionieren, zu Hause. Jetzt gibt es noch mal ein paar Hinweise von unserem Sportbettpartner, danach sprechen wir über die Bayern. Wir gucken noch mal ein bisschen, was die Eintracht so vorhat, ob sie sich da dauerhaft jetzt oben festsetzen können. Also uns gehen die Themen nicht aus, wir sind gleich zurück, dauert nicht ganz 1,5 Minuten, dann geht es weiter im Stahlwerk-Doppelpass. Willkommen zurück bei uns in der Runde, heute mit Timo Harding, dem Sportdirektor von Eintracht Frankfurt. Und mit der Eintracht wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen beschäftigen. Das ist ja sehr beeindruckend, gerade der Tabellenstand und auch die Art und Weise, wie gespielt wird.
Enthusiastische Fans im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Ein Fußballstandort, der zu höheren Berufen ist. Hier findet man einen guten Kader mit sehr guten Unterschiedsspielern und eine grundsolide wirtschaftliche Basis. Eintracht Frankfurt bringt gerade alles mit, was ein Top-Club braucht. Und die Eintracht wirkt, als wolle sie in dieser Saison nachhaltig zum Spitzenteam reifen. nachdem die Spielzeit davor die erste mit Trainerneuling Dino Toppmöller zwar solide, aber oft auch ein bisschen ernüchternd verlaufen ist.
Es geht jetzt einfach darum, einfach stabiler Fußball zu spielen, der wie gesagt weniger klassisch ist, sondern mehr Heavy Metal.
Doch Toppmöller und der Eintracht Adler mussten sich erst finden. Eine Beziehung, die in dieser Saison deutlich harmonischer verläuft. Unter Toppmöller sind vor allem Marmoush und Ekitike zu absoluten Leistungsträgern gereift. Und es fällt auf, Eintracht Frankfurt bringt immer wieder Topspieler hervor. Vor 6 Jahren zum Beispiel die legendären Büffel mit Allaire und der unvergessenen Balkan-Gang. Alle Büffel sind längst gut verkauft, genau wie Top-Transfer Kolomouani. Und genau diese Einnahmen haben Frankfurt auf ein neues wirtschaftliches Level gehoben. Die Eintracht erzielt Rekordumsätze und Rekordgewinne. Vereinsführung und sportliche Leitung harmonieren offensichtlich gut. Krösche führt die Eintracht seit 2021 sehr erfolgreich. Mit dabei auch Sportdirektor Timo Hardung. Schon in Leipzig Mitglied im Team Krösche. Die Aufgabe jetzt in Frankfurt? Hardung und Krösche sollen die Eintracht zu neuen Titeln führen. So wie 2018 im DFB-Pokal und so wie 2022 im Europapokal. Damals hat die Eintracht mit tausenden Anhängern nicht nur Europa gerockt, damals wurden auch klare Ziele formuliert.
Wir sind Europameister und spielen Champions League und hauen die Bayern aus der Champions League.
Ein schwieriges Unterfangen, immerhin. Im direkten Vergleich war man kürzlich zumindest auf Augenhöhe mit den Bayern. Über die Liga konnte sich die Eintracht aber bislang noch nie für die Königsklasse qualifizieren. Doch in der aktuellen Tabelle ist Frankfurt gerade Dritter. Da fragen wir, wann spielt die Eintracht endlich regelmäßig in der Champions League? Herr Hardung.
Seid ihr auf dem Weg dahin, euch regelmäßig unter die Top 4 zu setzen?
Nein, ich glaube, dafür ist die Lücke, die Distanz zu den Clubs, die vor uns stehen, doch noch deutlich zu groß. Also gerade finanziell, wir haben es angesprochen, auch die Distanz zu Dortmund, was wir investieren, was Dortmund investiert, da sind schon noch einige Clubs, die ein bisschen mehr Rosen gebettet sind.
Du bist nicht für die Finanzen bei der Eintracht zuständig, aber trotzdem auch Gehaltskosten, ihr entwickelt euch schon da in die oberen Regionen in der Liga, sind ja 140 Millionen mittlerweile. Also ganz ohne Ansprüche ist die Eintracht nicht, oder?
Nein, ich glaube, und für die freut es mich eigentlich fast am meisten. Wir haben sie gesehen, gerade unsere Fans in der Nordwestkurve, die uns letztes Jahr wirklich durch die ganze Saison hinweg total supportet haben und nie von uns abgerückt sind. Für die freut es uns enorm, wenn wir solche Erfolge feiern, wenn wir besseren Fußball spielen, attraktiveren Fußball spielen.
Woran liegt es, dass Eintracht so häufig so gute Spieler findet? Das war ja schon vor eurer Zeit, vor der Zeit von Markus und dir so. Wir haben es ja gerade gesehen, die Büffelherde und andere, Kolomouani, da war es noch Freddy Bobic oder Ben Manga. Aber woran liegt das? Also wenn du jetzt über deine Zeit redest, über die Zeit jetzt, was macht ihr da offensichtlich gut?
Naja, der Rahmen von Eintracht Frankfurt, ich habe es glaube ich eingangs schon erwähnt, diese enorme Leidenschaft, wenn du dich da als Funktionär oder eben halt auch als Spieler zu 100% auf einlässt, wenn du wirklich mit Freude, mit Stolz, mit allem, was du hast, dieses Trikot trägst, dann kannst du bei Eintracht Frankfurt total oder über dich hinauswachsen. Und das kann natürlich nicht jeder Spieler, weil manche Spieler sind von der Qualität her so ein Stück weit gedeckelt. Aber wenn wir eben Spieler haben, die hohes Potenzial haben, die eben sich auf die Art und Weise, wie du in Frankfurt dich als Fußballprofi trainieren musst, wie du da spielen sollst, wenn du das annimmst, dann glaube ich, hast du die Chance eben in diesem Umfeld.
Aber diese ganzen Spieler, die dann dieses Potenzial haben, die sucht ja ganz Europa. Warum findet ihr die? Was habt ihr da, was macht ihr da besser?
Also, wir finden sie ja nicht nur alleine. Ja, aber das eine ist ja, diese Spieler einmal zu rekrutieren oder zu identifizieren. So, welcher Spieler könnte
für uns... Wie macht ihr das? Also man hört immer von einem eigenen Algorithmus von Markus Krösche, der also wirklich ganz gezielt Leute auch datenbasiert sucht. Ist das so bei euch?
Absolut. Ich glaube, die erste Frage ist aber, was suchen wir überhaupt? Also das ist immer eine ganz entscheidende Frage. Was für eine Qualität brauchen wir im Kader?
Also was sucht ihr?
Naja, es kommt ja auf die Position an. Mhm. Ja, also es gibt ja verschiedene Arten von Innenverteidigern, es gibt verschiedene Arten von Außenverteidigern, es gibt großgewachsene physische, es gibt eher kleingewachsene, technisch starke Außenverteidiger. Mhm. Wir versuchen unseren Kader bestmöglich breit aufzustellen mit ganz, ganz verschiedenen Stärken und Profilen, um dem Trainer dann einfach freie Hand geben zu können, wie er die Jungs dann aufstellen und trainieren möchte.
Mhm. Und ihr sucht euch jetzt definitiv schon nach einem potenziellen Nachfolger für einen der beiden Jungs, oder? Das muss ja auch die Arbeit sein, tägliche Arbeit.
Genau, die tägliche Arbeit ist grundsätzlich immer auf alles Mögliche vorbereitet zu sein.
Mit guten Leistungen wächst aber auch die Erwartungshaltung. Man hat eben das an dem Einspieler gesehen von dem Film. Wir haben heute in der Bild am Sonntag die Frage gestellt, kann Eintracht Meister werden? Kann ich jetzt ja gleich mal direkt weitergeben.
Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Wir haben es mal geschafft, 1959. Man sieht allein da schon, das ist ein paar Jahre her. Das ist aber auch nicht unser Anspruch. Also bei allem Respekt, wir versuchen unsere Arbeit bestmöglich zu machen, wissen aber auch, wo wir herkommen, wissen auch, wo wir hinwollen, wissen auch, was wir leisten können. Und ich glaube, du hast es angesprochen, dass wir es nicht so viele Vereine gibt, die in den letzten Jahren mehr Titel gewonnen haben wie wir. Mhm. Trotzdem ist es schon oft in den Pokalwettbewerben gewesen, wo man eben in dieser Synergie von Fans, Verein, Stadt, Mitarbeiter, Spieler in diesen K.O.-Spielen über sich hinaus gewachsen ist. Mhm. Und gerade auch bei dem Euroleague-Sieg 2022 war ich ja dabei. Da haben wir natürlich Teams geschlagen, die qualitativ deutlich besser sind wie wir, die strukturell weiter sind wie wir. Mhm. Und trotzdem, in diesen 90 Minuten hast du eben die Chance, in diesen Spielen über dich hinauszuwachsen. Mhm. Und dann ist eben sowas auch mal möglich. Sollte aber oder ist kein Anspruch, das jetzt regelmäßig machen zu müssen.
Ich glaube schon, dass Eintracht Frankfurt mittlerweile ein Top-Team in der Bundesliga ist. Und ich glaube auch, dass der Verein extrem gewachsen ist. Alleine auch von der Infrastruktur her. Du hast ein neues Trainingsgelände bekommen. Das NLZ ist neu gebaut worden. Du hast eine tolle Stadt im Hintergrund. Du hast eine sensationelle Fankultur. Du hast eine junge, erfolgshungrige Mannschaft, die will unbedingt, die rennt wirklich um ihr Leben. Mhm. Und ich glaube, mit der Mannschaft ist einiges noch dieses Jahr möglich.
Ja, wir sind auch total happy. Also, und da gebe ich dir total recht. Also gerade infrastrukturell hat Eintracht Frankfurt, glaube ich, das war ja auch schon vor meiner oder unserer Zeit, total smarte und kluge Entscheidungen getroffen. Ja.
Bringt ihr genug aus dem NLZ hoch?
Nein, definitiv nicht. Das war auch ein Ansatz, den wir mit, ich meine, wir sind seit 2021 da, den wir versuchen zu verändern, wo auch da letztes Jahr das Trainerteam um Dino Toppmöller, glaube ich, viel zu wenig Anerkennung für bekommen hat. Wir haben 4, 5 Debütanten letztes Jahr die Plattform geboten, im Profifußball anzukommen. Das gab es, glaube ich, die letzten 10 Jahre zuvor bei Eintracht Frankfurt nicht.
Guck mal, jetzt das Braun auch zum Beispiel dann direkt auch das erste Tor erzielt beim ersten Spiel in der Bundesliga.
Genau.
Was willst du noch mehr? Ganz junge Spieler.
Also wir versuchen eben über verschiedene Säulen uns aufzustellen und ganz gesund zu wachsen. Und gesund wäre eben nicht, auf die deutsche Meisterschaft zu gehen oder regelmäßig.
Aber die Perspektive ist da mit dieser jungen Mannschaft, sich in diese Richtung zu entwickeln.
Wir haben sehr, sehr gute junge Spieler. Wir haben aber auch sehr, sehr gute erfahrene und gestandene Spieler. Und auch, glaube ich, gerade diese Achse hat dieses Jahr, über die reden wir, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig, haben sich total gut entwickelt. Also um Kevin Trapp, Robin Koch, Mario Götze, Mo Dahoud, Elias Schiri, das sind ganz, ganz wichtige Spieler. Wir haben mit Theat und Christensen noch zwei erfahrene Spieler auch dazugenommen mit dem Kader. Also es geht ja nicht nur darum, wir wollen ja nicht einfach so irgendwelche Rekorde brechen, um irgendwelchen im Guinness-Buch der Rekorde
zu stellen. Aber muss man, um sich dauerhaft da oben festzusetzen und das Potenzial dann auch über die Jahre auf die Straße zu bringen, muss man dann vielleicht diese Vorgehensweise, dass man doch immer Spieler wieder abgibt, dass man doch immer wieder welche finden muss, die das hoffentlich ersetzen, muss man das irgendwie mal durchbrechen, dass man dann sagt, aber so ein Mamouche oder andere Spieler, die halten wir jetzt auf, nicht Teufel komm raus, aber das versuchen wir mit aller Macht.
Aber das ist doch Teil des Fußballs heutzutage. Also welche Vereine können das von sich behaupten, dass sie sagen, das ist meine Mannschaft und da geht keiner weg? Also da fallen mir jetzt wirklich nur eine Handvoll Vereine ein und da sind wir tatsächlich...
Und zwar europaweit, ne?
Europaweit und da sind wir dann schon weit weg finanziell. Ich glaube, das versteht auch jeder. Wir sind, und da sind wir auch stolz drauf, die Art und Weise, was wir für ein Verein sind, wie wir aufgestellt sind, der reglementiert uns in manchen Momenten auch, aber der gibt uns auch total viel. Und ich glaube, in diesem Rahmen bewegen wir uns sehr, sehr gerne und versuchen eben unser bestmögliches Tag einen Tag aus, wissen auch um die Herausforderungen und sind aber gewillt, die anzupacken, anzugehen und wissen auch in der Bevölkerung in und um Frankfurt, unsere Fanbase ist groß und die geht den Weg mit und ich glaube, dann kannst du immer wieder auch gute Dinge als Eintracht Frankfurt auf die Beine stellen.
Ich glaube auch, was echt entscheidend sein wird in den nächsten Monaten oder Jahren dann, vielleicht auch eine Grundsatzentscheidung. Flo, du hast eben völlig richtig den Personaletat angesprochen. Du musst dir wahrscheinlich irgendwann die Frage stellen, ihr habt jetzt aktuell, wie man das so hört, eine sehr gesunde Gehaltshygiene. Bleibst du dabei oder gehst du irgendwann auch mal an Schmerzgrenzen oder holst vielleicht auch Spieler dazu, um darüber hinaus zu gehen, weil das wirklich eine interessante Frage ist, weil, wie man das so hört, korrigiere mich, wenn es falsch ist, eure Topverdiener liegen irgendwo bei 4 Millionen Euro, Trapp und Götze. Ich glaube, beim BVB fangen Spieler wie Adeyemi und Schlotterbeck bei 5 oder sowas an, 4,5. Ne? Das ist zum Beispiel schon ein Riesengap. Und da den schon mal so klein gemacht zu haben, obwohl man diesen Unterschied hat zu Vereinen wie Bayern, Dortmund, auch Leipzig, ist das vielleicht eine Grundsatzfrage? Muss man die sich mal stellen irgendwann oder will man sich genau dem treu bleiben?
Was wir uns auf jeden Fall treu bleiben wollen, ist der wirtschaftlichen Stabilität und des gesunden Wachstums. Ich glaube, das ist auch enorm wichtig. Bayern, Dortmund, die sind über Jahre, haben die sich das erarbeitet, auch in dieser Position sein zu können. Und ich glaube, ich habe es eben angesprochen, wir haben eben keinen Investor in der Hinterhand, der uns aufhängt. Wir müssen das alles aus uns selbst entwickeln. Und das machen wir auch. Und da gehört das NLZ mit dazu. Da gehören smarte Entscheidungen bei Transfers dazu. Und es gehört eben aber auch dazu, das schon risikobewusst zu machen. Weil was wir nicht wollen, ist eben in die zweite Liga abzustürzen.
Aber was man halt sieht, es geht auch bei Traditionsvereinen. Ne? Man kann auch bei Traditionsvereinen sehr erfolgreich arbeiten in der Fußball-Bundesliga und die müssen sich nicht alle in der zweiten Liga tummeln. Katharina, wir haben ein paar Fragen aus unserem Zuschauerkreis an Timo Hardung in Richtung Eintracht Frankfurt. Bin gespannt.
Absolut. Bevor wir allerdings loslegen mit den Fragen an Timo, haben wir ein paar Fragen, die sich die Spieler selbst gestellt haben. Nathaniel Brown und Can Uso, nämlich gestern nach dem Spiel der Eintracht. Wir hören einfach mal rein, wie das dann klang. Also man braucht dort in diesem Fall gar keinen Reporter mehr.
So Can, wie fühlt sich an? Erstes Bundesliga-Tor.
Top, es freut mich sehr. Hoffentlich geht es so weiter. Komm her. Wie fühlt es sich bei dir an? Auch erstes Bundesliga-Tor.
Unglaubliches Gefühl. Ich glaube, es ist heute der schönste Tag meines Lebens. Und, ja, einfach unglaublich.
Schönen Dank.
Ja, kurz und knackig, so wie man das haben möchte. Also war so unterhaltsam, dass wir es Ihnen gerne zeigen wollten. So, und jetzt kommen die Fragen an Timo und wir machen es relativ schnell. Also die kamen rein. Es ging ja eben schon mal um Marmoush. Können Sie ausschließen, dass Marmoush nach dieser Saison Eintracht Frankfurt verlassen wird?
Ich kann es leider nicht ausschließen. Wäre auch einfach gelogen. Ich glaube, die Fußballwelt ist so, wie sie ist. Nochmal, wir sind in einer total komfortablen Situation und wer Omar, heute ist frei, aber wäre heute nicht frei, würde er wieder mit seinen Badeschlappen durchs Profi-Camp laufen und ist einfach total happy gerade. Und wir haben mit ihm gesprochen vor der Saison und haben gezeigt, was wir gemeinsam noch erreichen können und wollen. Und ich glaube auch, nächste Saison ist da noch einiges drin.
Jetzt müssen wir uns beim Thema des Vertrags einmal, jetzt ist wieder der Ton da, weil des Vertrags einmal kurz aufklären. Es war heute zu lesen, der Vertrag von ihm geht bis 28. Ich glaube, bei der Bild-Zeitung, unser Stand war eigentlich bis 27. Wie sieht's aus?
Das ist das Schöne, dass wir über Vertragsdetails nicht sprechen.
Das Schöne ist ja, wir haben sie hier.
Langweilige Antwort. Ja. Nein. Aber warum sollten wir das tun? Es ist doch schön, dass es zwei verschiedene Jahrgänge gibt oder Zeiten gibt, an dem Vertrag angeblich auslaufen kann. Wir wissen, wann er wirklich ausläuft. Und nochmal, wir freuen uns, dass er da ist. Und wir versuchen auch, dass er noch länger in Frankfurt ist.
Die Bayern also wissen es bestimmt auch Verlierung. Schon.
Ja, sicher.
Okay, dann machen wir weiter. Wenn wir da mal ein bisschen fiktiv werden. Sie hätten, also wir wissen, dass Sie früher ja auch leidenschaftlicher Fußballmanager per App waren. Heute können Sie ja dann tatsächlich auch die Transfers tätigen. Fiktiv gesprochen, Sie hätten 380 Millionen für Transfers zur Verfügung, wie beispielsweise Al-Hilal zur Saison 23/24. Welche Spieler würden Sie holen?
Oh, das ist natürlich die Frage, wen kann ich überhaupt holen? Weil nur weil ich Geld habe, kann ich ja keine Leute überzeugen. Das glaube ich auch. Spielt so ein bisschen auf das an, was du gesagt hast. Wenn wir Spieler von uns überzeugen wollen, dann geht es nicht zwingend mit Geld. Es geht mit vielen anderen Dingen, dass wir Spielern aufzeigen können, wie sie sich bei uns entwickeln können, was für Vorteile wir haben. Aber wir wissen eben auch, was für Nachteile wir haben im Vergleich zu manch anderen Clubs. Und Al-Hilal hat sicherlich den Vorteil, mit relativ viel Geld winken zu können. Aber ich glaube, alle anderen Themen rund um Heimspiele, Infrastruktur im Stadion, aber auch die Entwicklung, die Perspektive für sich selber als Fußballer. Ja, wir entwickeln ganz oft Nationalspieler. Und man sieht es, oder man hat zumindest gehört, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, aber wenn die Jungs sich gestern interviewen, dann sieht man, wie viel Freude sie haben. Und das geht doch so ein bisschen das Herz auf. Da gehen drei Jungs, waren da, glaube ich, im Interview, denen ihre Lebensträume gehen so ein bisschen in Erfüllung. Die verdienen jetzt mit Fußball ihr Geld, die sind in der Bundesliga zumindest momentan angekommen und gehen ihre Wege. Und das ist doch das, was uns total viel Spaß macht und was auch Teil unseres Weges sein sollte.
Aber da war jetzt noch kein Name dabei, oder?
Nee, ich
hab also er hat meine Frage einfach ignoriert.
Ja, wie viel Geld? Ich finde, es gibt sehr, sehr viele gute Spieler, die uns natürlich auch in Deutschland viel Spaß machen. Ne? Ich war jetzt nicht am Montag war ich bei der Nationalmannschaft vor zwei Wochen. Wirtz, Musiala, da sind schon ein paar ganz gute Jungs dabei. Ich weiß nicht, ob die für 380
das
Millionen...
Das Geld aber auch weg, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob die für das Geld zu haben sind. Aber wie gesagt, wir sind in Deutschland schon da so ein bisschen gesegnet, was das angeht. Da haben wir schon ein paar gute Spieler, da muss man noch gar nicht so weit gucken.
Abschließend noch eine Frage. Wo sehen Sie die Eintracht, das wurde gerade schon die Meisterfrage gestellt, in 5 Jahren?
Boah. In 5 Jahren sehe ich uns hoffentlich oder immer noch in einem sehr, sehr tollen Stadion, eventuell noch ein bisschen renoviert. Wir haben jetzt ja schon ein paar Dinge angestoßen in der Infrastruktur. Ich sehe uns immer noch mit einer sehr, ja, auch deutschlandbezogenen Mannschaft, mit Jungs, die Erfahrung haben, mit vielleicht ein, zwei Spielern aus dem NLZ in der ersten Elf. Da sehe ich uns und kämpfen wahrscheinlich immer noch um die internationalen Plätze.
Dankeschön.
Das danke dir, Katharina. Und danke Ihnen für die vielen Fragen. Und ich finde, er macht das eigentlich ähnlich geschickt wie Omar Marmoush. Sehr, sehr schnell, umdribbelt alle Klippen und verkauft sich hier sehr, sehr gut. Wir sind gespannt, wie der Weg bei der Eintracht weitergeht. Sprechen gleich über eine Mannschaft aus einer anderen Kategorie. Das ist ja gerade angesprochen worden. Das Gap zu Bayern München ist natürlich riesig. Über die und ihren Trainer Vincent Kompany nach einer kurzen Pause. Und jetzt drücke ich Ihnen die Daumen. Es gibt nämlich 50.000 Euro Weihnachtsgeld, wenn Sie mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Also toi, toi, toi. Gleich geht's weiter. Stahlberg Doppelpass. Da sind wir schon wieder beim Stahlberg Doppelpass auf dem Herford Hilton in München. Und wir kommen zum FC Bayern. Und Katharina hat den Rechenstift gespitzt und gemerkt, die sind unterwegs, wenn sie den Schnitt beibehalten, zu neuen Rekorden, was die Tore angeht. Ne?
Absolut. 3,6 Tore im Schnitt, die fallen bei den Bayern pro Spiel in dieser Bundesliga-Saison. Und wenn man das eben dann hochrechnet, dann kommt am Ende ein neuer Bundesliga-Rekord raus. Aber eins nach dem anderen. Erstmal ein Blick auf Harry Kane, der gestern an allen drei Treffern beteiligt war. Und wir gucken da dann auch nochmal auf das 3:0 aus der 51. Spielminute. Er hat ja mittlerweile 11 Tore erzielt, führt damit die Torschützenliste der Bundesliga an. Gab dazu auch noch 5 Assists, also alles nicht so schlecht. Und wie gesagt, das, was die Bayern insgesamt da hinlegen, das ist auch nicht so schlecht. Denn wenn man das jetzt hochrechnet, dann, Sie haben die Zahl gerade schon gesehen, landet man nach 34 Spieltagen bei 121 Toren. Das wäre neuer Bundesliga-Rekord. Der aktuelle übrigens, der liegt bei 101 Tor aus der Saison 71-72.
Ja, wird manchmal gar nicht so wahrgenommen. Ich meine, es ist noch früh in der Saison, aber Stefan, offensiv die Mannschaft von Kompany schon extrem stark.
Also über allem steht ja, dass sie deutscher Meister werden. Und wenn es nachher 98 Tore sind, sind es 98. Ich glaube, das haben die Spieler überhaupt nicht im Kopf. Die Spielanlage ist allerdings darauf ausgelegt, dieses hohe Pressen, dieses wirklich offensiv Außergewöhnliche. Aber das spielt bei den Spielern keine Rolle.
Beeindruckt euch die Offensivkraft, dich auch als ja, natürlich. Mann von der Bild-Zeitung, der die Bayern verfolgt?
Natürlich schon, klar, gar keine Frage. Nur man muss natürlich trotzdem auch mal sehen, gegen wen diese vielen Tore erzielt worden sind. Die sind in Bremen erzielt worden, die sind in Kiel erzielt worden, in Mainz jetzt im Pokal.
Aber gegen die spielen sie nochmal, also gegen die
schon Bremen vollkommen klar. Also ich finde das toll, ich will das auch gar nicht kleinreden, gar keine Frage. Und die Ahnung, dass der FC Bayern wahrscheinlich wieder deutscher Meister wird, die gibt es natürlich jetzt schon. Gar keine Frage. Das Problem, was der FC Bayern hatte, gerade auf internationalem Parkett, war halt die Balance zwischen dieser überragenden Offensive mit Musiala, mit Kane und halt der defensiven Anfälligkeit, die sich aber logischerweise ergibt, wenn du halt so hoch stehst, so hoch presst. Ja. Und ich finde dieses System, was Kompany spielen lässt, ich finde das brutal gut, finde das super attraktiv. Es erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeit von Guardiola. Da sind Boateng und Hummels auch hinterher gehechelt. Und es hat sich hinterher dann eingespielt und hat halt zu 3 Meisterschaften und immerhin 3 Champions-League-Halbfinals geführt. Also das wird sich schon einspielen.
Ihr habt ja gegen die Bayern dann 3 Tore erzielt.
Wir haben auch 3 bekommen.
Ja, ja. Aufgrund dieser Spielanlage hat das euch in die Karten gespielt?
Die 3 Tore, die wir gemacht haben?
Ja, klar.
Ja, da haben wir natürlich schon so ein bisschen den Raum hinter der Kette ausnutzen können, auch wieder mit unserem Speed. Die 3 Tore haben wir uns erarbeitet, erkontert. Mhm. Aber dieser Druck, den die Bayern über die... Na, am Ende waren es dann nicht ganz 90 Minuten, sonst hätten sie das Spiel gewonnen. Waren dann die letzten 2-3 Minuten, haben sie uns so ein bisschen Luft gelassen. Aber dieser Druck, den die da aufgebaut haben, im Gegenpressing, im Pressing, der ist so enorm. Das war schon, also aus den letzten Jahren kann ich mich da so nicht dran erinnern, so einen Auftritt bei uns gehabt zu haben. Und selbst in dem Jahr, wo wir 5 oder 6-1 verloren haben bei uns, war das nicht dieser ständige Stress, wenn wir mal kurz den Ball hatten, dass du ständig 2-3 Bayern direkt auf dir drauf hast.
Ja, nur viel entscheidender ist ja das, was du sagst. Und das sehen andere qualitativ hochwertige Mannschaften eben auch. Was entstehen dadurch für Räume? Und das haben wir jetzt auch in den Spielen als Bayern, ich sag mal, auf Mannschaften getroffen sind, die annähernd auf Augenhöhe spielen können, haben wir das schon gesehen. Und die Crunch-Time in so einer Fußballsaison, die beginnt ab März. Und wenn, das hat auch Ancelotti, glaube ich, nach der realen Niederlage im Klassiko gegen Barcelona gesagt. Schön und gut, da wollen wir mal sehen, wo das am Ende hingeht. Auch da, ich bin ja scheinbar hier ein bisschen der Mahner heute in der Runde, würde ich den Bayern nahelegen, das machen sie ja eh, jetzt nicht zu sehr Baller-Bayern und neuer Torrekord, sondern mal sehen, was dann ist. Finale Dahorn wäre ein großes Ziel. Aber der Weg ist sehr, 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 sehr weit.
Trotzdem, wir fanden es ganz interessant, mal diesen Torschnitt zu nehmen und auch mal über Harry Kane nachzudenken.
Wer war denn die Mannschaft, die den Rekord hält? Waren das auch die Bayern?
Auch die Bayern. Ja. Auch die Bayern.
Gerd Müller Bayern.
Aus den 70er Jahren. Und Max Eberl hat sich zu Harry Kane und zu der Kritik an ihm zum möglichen Leistungstief gestern ziemlich deutlich geäußert.
Das Zwischentief gab es ja nur um uns herum. Das Zwischentief haben wir bei ihm nicht gesehen. Man misst Harry Kane sehr stark an Toren. Aber er hat schon gegen Frankfurt einen Assist gemacht. Er hat heute den Assist zu Coman gemacht. Harry ist ein Spieler, der eben anders in unserem Spiel integriert ist und trotzdem Tore schießt. Dementsprechend ist er Gold wert.
Gold wert. Kannst du das noch ein bisschen untermauern, was er dem Spiel außer seiner Abschlussqualität bringt, der Bayern?
Ja, erstmal seine Persönlichkeit, die er mitbringt. Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Führungsspieler, absolut. Und darüber hinaus, dass er aber auch seine Nebenjungs besser macht und einsetzt. Also das ist ja nicht der Vollstrecker in dem Sinne zu 100%. Ich sage im Vergleich vielleicht wie früher Gerd Müller. Sondern er lässt sich auch mal fallen, kommt mal aus der Tiefe und macht seine Mitspieler besser. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Faktor in seinem Spiel. Und darüber hinaus bricht er natürlich mit seinen Toren logischerweise, ob national, auch international, viele Rekorde. Darum ist er ja so außergewöhnlich. Aber ich möchte noch mal auf das andere Thema eben zurückkommen, weil wir reden von der Offensive und was wir feiern mit eventuell 121 Toren. Das ist nicht entscheidend. Ihr wurdet auch Deutscher Meister. Entscheidend ist immer der Weg zurück gegen den Ball und die Defensive. Leverkusen wurde letztes Jahr Deutscher Meister. Warum? Weil sie nur 24 gekriegt haben. Jetzt haben sie schon 15 oder 16. So, und das ist der Schlüssel zu dem ganz großen Erfolg nachher, so wie du gesagt hast, Crunch-Time im März. Wenn es da losgeht, da muss deine Defensive stehen. Und wenn die steht, hast du sehr gute Möglichkeiten, ganz große Erfolge zu feiern. Ohne dem bringt dir die gute Offensive nichts.
Ich sehe es genauso wie Stefan. Also im Prinzip Harry Kane, also unantastbar, 11 Tore schon geschossen, kommt gerade aus der EM, muss man auch sagen. Hatte zuvor ein bisschen Schwierigkeiten, stand aber dann hinterher mit der englischen Mannschaft auch im Finale. Ist ja auch nicht leicht, nach so einem Turnier dann wieder in den Rhythmus reinzukommen. So, die Offensive und Bayern haben wir jetzt gerade genug und ausgiebig besprochen. Defensive ist, glaube ich, die Achillessehne. Das ist natürlich die Innenverteidigung das Problem. Aber nicht nur die beiden Jungs innen, sondern allgemein auch das defensive Mittelfeld, was natürlich sich auffallen lassen muss oder halt eben auf dem schnellsten Weg hinter den Ball kommen muss. Und da sehe ich ganz große Schwierigkeiten.
Glaubst du nicht, dass sie das anpassen können, dass sie sich da noch finden können?
Sie müssen sich finden. Ne? Also in der Bundesliga bei den Topspielen 1-1 gegen Leverkusen, 3-3 gegen Eintracht Frankfurt. Also siehst du schon, dass da ein Abnutzungskampf ist. Barcelona untergegangen, ehrlicherweise. Wir werden jetzt sehen, wie es jetzt weitergeht. In der Champions League sind sie jetzt auch gefordert, sind, glaube ich, auf dem 21. oder 23.
oder sowas,
Tabellenplatz. Ja. Also die müssen jetzt auch natürlich gucken, dass sie den nächsten Sieg einfahren und so weiter. Also es ist nicht ganz so ohne. Also ich bin ein Freund von der Spielweise, gar keine Frage. Weiß es selber allerdings auch aus eigener Erfahrung mit bei Peter Bosch, als wir auch sehr hoch rausgeschoben sind. Das ging 6-8 Spieltage gut, bis wir gegen Leipzig spielten. Und dann ging es aber komplett schief, weil dann war natürlich das Spielsystem klar. Und es wurde eigentlich nur noch hinter die Abwehr drüber geluft. Ne, und alle rannten hinterher und es gab halt immer wieder Schwierigkeiten. Und ich will nicht zu sehr wirklich auf Upamecano oder auf Kim rumhacken, aber letztlich müssen die natürlich auch mittlerweile das Spielgefühl auch entwickeln, zusammen mit in Abstimmung mit Kimmich und auch mit den Defensivspielern und so weiter, dass sie sich nicht so rauslocken lassen, weil das ist ja letztlich dann auch hinterher die Taktik. Weil was hat Hansi Flick und die ganzen Jungs von Barcelona, was haben die gemacht? Die haben den einfach gelockt. Auch Lewandowski ist schön mit der Rückwärtsbewegung ein bisschen rausgelockt. Und dann kamen die Bälle lang und hinterher war es gar nicht mehr zu verteidigen.
Ja, also ich glaube, dass Kompany das hinbekommen wird, gerade weil er selber auf Weltklasse-Niveau Innenverteidiger gespielt hat. Ich frage mich allerdings beim FC Bayern manchmal, wer von den beiden denn der Abwehrboss ist, wer die Kommandos gibt. Die spielen für mich zu unflexibel, also entweder viel zu weit vorne, statt eben, wenn kein Druck auf den Ball kommt im defensiven Mittelfeld, dann vielleicht auch mal ein bisschen flexibler zu agieren, ein bisschen tiefer zu stehen, um dann eben einen langen Ball eher abfangen zu können. Und da frage ich mich, wer von den beiden ist der Chef, wer von den beiden gibt die Kommandos? Und das ist ein Punkt, wo Kompany ansetzen muss.
Was ich ganz interessant finde, um bei Kompany vielleicht nochmal kurz zu bleiben, das war ja genau dieser Kritikpunkt, den es auch in England gibt in dieser Saison mit Burnley.
Als er dann in der Premier League war, ja.
Aufgestiegen
ist. Aufstiegssaison war es überragend.
Genau, war es überragend und er hat dann, kann man vielleicht sagen, stur oder steif, andere sagen, egal, er hält an seinen Prinzipien fest. So, ne? Er hat trotzdem diesen offensiven und Powerfußball spielen lassen, ist dann auch teilweise mit der Mannschaft ins offene Messer gelaufen und sind so abgestiegen. Ich glaube, die gehörten in der Premier League zu den 10 oder 11 Mannschaften, was den Ballbesitz angeht, als eine Abstiegsmannschaft. Also das ist interessant, ob er dieses System dann wirklich weiter so fortführt auf stur oder ob er dann irgendwie ein bisschen davon abrückt.
Nein, er muss es anpassen. Also das ist ja vollkommen richtig. Wenn die Qualität höher wird nachher, K.O.-Spiele, Champions League, dann musst du das System anpassen, ganz klar.
Ja, jetzt geht es erstmal gegen Benfica und dann werden wir schon sehen, wie es da geht. In der Champions League dürfen sie sich eigentlich jetzt nichts mehr erlauben, das muss man sagen. Da müssen sie weiter performen. In der Bundesliga läuft das alles richtig rund. Jetzt gibt es was zu gewinnen von unserem Partner Erwin Müller und dann sind wir gleich wieder zurück. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Am heutigen Sonntag hier bei uns in München im Airport Hilton. Mir hat gerade in der Pause Friedhelm Funkel geschrieben, er wird nicht Trainer in Bochum. Das deckt sich gut ja mit deinen.
Das deckt sich aber auch mit meinen Infos, ja.
Genau.
Ja.
Aber ihr sagt.
Warum ruft er nicht an wie der Uli?
Was?
Warum ruft er nicht an wie der Uli?
Ja, der ist
ein bisschen ruhiger geworden. Genau.
Tarif zu hoch.
Er ist ja. Jetzt aber zu einem weiteren Gerücht. Wirtz und Alonso im Doppelpack zu Real. Habt ihr vermeldet? Ist das deine Info, dass das passiert oder dass man das versucht? Oder wie sieht es da aus?
Genau, also wir wissen natürlich nicht, ob es passieren wird oder das kann man Stand jetzt noch nicht sagen, aber es ist definitiv so, dass Real diese große Vision oder diesen Traum hat. Ich meine, Alonso hat ja ohnehin als Spanier einen sehr engen Draht dahin, auch wenn er jetzt gerade von City umgarnt wird, ist ja dort auch ein Thema für Pep Guardiola, dessen Zukunft ja unklar ist, der Vertrag läuft ja aus. Aber wie wir das hören, träumt Florentino Perez von diesem Doppelschlag, soll auch schon Gespräche im Hintergrund diesbezüglich gegeben haben und Bayer Leverkusen bereitet sich auf diesen Abgang vor, zumindest auf den, was Xabi Alonso angeht, konnten sie ja in der letzten Saison schon machen, haben sich auch zu Recht auf die Schulter geklopft, dass sie ihn weiterhin haben halten können. Und bei Flo Wirtz, klar, da ist die Messe jetzt auch noch nicht gelesen. Der Junge ist ein Poolheimer Junge, ist auch...
Oh, Messe gelesen, sorry. Also
Patrick. Der kostet, ja. Ja,
der kostet.
Der kostet. Aber wie die Phrasenpolizei hier, der Holzkampf.
Ich hab gehustet. Hey, das ist jetzt wegen Herbst und so.
Ja, die trockene Luft hier drin, ja.
Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, Poolheimer Junge, in Köln aufgewachsen, vor den Toren von Leverkusen. Und deswegen haben sie natürlich schon irgendwie noch die Hoffnung, dass sie ihn da halten können. Aber diesen Doppelschlag, diese...
Die Bayern wollen ihn doch auch.
Ich glaube, da wird Uli Hoeneß nochmal ganz, ganz tief in die Kasse oder auf das Festgeldkonto gucken und dann bei Florentino Perez anrufen und sagen, do you have a piece of paper and a pen, write down... Ja. Hat er ja damals gemacht bei Ribéry, ging es damals um 100 Millionen. Das wird für Wirtz mutmaßlich nicht reichen, glaube ich, aber der FC Bayern wird alles tun, damit der Junge nicht direkt zu Real Madrid geht.
Und da hören wir wiederum, will Leverkusen alles verhindern, dass er zu den Bayern geht, weil sie den direkt
Wenn sie ihn schon verlieren, dann nicht in der Bundesliga.
Das Fernando Caro hat ja einen super Draht als Spanier auch zu Real Madrid. Und wenn
ich dachte,
es denn
so
käme.
Mit Max Eber.
Ja.
Mit Max Eber.
Achso, da war was, ne?
Bisschen eng.
Ja, dann würde er sagen: komm, Flo, wenn du schon gehst, dann mach Spanien und nicht Bayern.
Jetzt so Musiala zusammen in einer Mannschaft, nicht nur in der deutschen Nationalmannschaft, das wäre schon.
Bei Real? Fund.
Nein, bei FC Bayern.
Nein, bei der Eintracht.
Ja,
schon gesagt.
Ich habe es gesagt. Ich habe doch
mal
gesagt,
das
von Hilal ja nicht.
Ach so.
Leverkusen. Nein, hat wie siehst du die Situation bei Leverkusen in dieser Saison? Also jetzt mal unabhängig von diesen Transfergerüchten, was die Leistung angeht, was den Punktestand angeht. Wie ist das gerade aus deiner Sicht, wenn du drauf schaust auf den deutschen Meister?
Also wenn du siehst, wie sie Fußball spielen, ist das schon sehr gut. Auch gegen Stuttgart waren sie absolut überlegen, müssen eigentlich das auf ihre Seite ziehen. Das haben sie nicht geschafft. Ich glaube, wenn es eine kleine Krise gibt, ist es eine Ergebniskrise, keine Spielkrise. Die Anlage ist die richtige. Dass sie das natürlich nicht bestätigen können, was sie im letzten Jahr geschafft haben. Ich glaube, das war allen klar. Ja, der Druck ist da, aber sie werden um die Meisterschaft noch mitspielen und ja.
Aber auch, weil sie Defensivprobleme haben plötzlich, ne? In dieser
Saison. Ja, ist aber komisch, weil alle haben gesagt, Thamus zum FC Bayern, er ist ja hauptverantwortlich dafür, dass die Defensive eben steht. Das gelingt ihnen, aber es ist ja nicht, das sind ja nicht nur die Innenverteidiger, sondern da muss schon auch die Außen müssen mitarbeiten und so weiter. Wie sehe ich Leverkusen? Sie begeistern mich nach wie vor, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Also das ist wirklich so. Oft guckst du aufs Ergebnis und sagst, boah, das hat mir nicht gefallen. Nein, aber wie haben sie gespielt? Und das begeistert mich nach wie vor.
Der Unterschied zur letzten Saison ist aus meiner Sicht einfach nur das Ergebnis im Endeffekt, weil oftmals wurden die Partien letztes Jahr von Leverkusen zum Ende meistens entschieden mit einem Torunterschied und alle haben sich gewundert, aufgrund natürlich der Qualität, was dies ja nicht mehr der Fall ist. Und jetzt im letzten Spieltag gegen Stuttgart muss man auch sagen, also Nübel, der überragend gehalten hat, ich habe ihn oft kritisiert in der letzten Zeit, aber in dem Spieltag muss ich echt sagen, hat er die Null gehalten und wirklich auch bravourös den Kasten sauber gehalten.
Würdest du eigentlich dem FC Bayern raten, mit Manuel Neuer noch zu verlängern?
Ich glaube schon, dass Manuel auf jeden Fall noch eine Saison spielen wird. Danach ist es dann die Zeit für Newcomer.
Aber du siehst, also weil er ist ja durchaus ein bisschen kritisiert worden in letzter Zeit. Ne? Auch so abgewehrte Bälle ist er relativ weit unten in der Statistik der Torhüter. Hat auch damit was zu tun, wie die Bayern spielen und was für Chancen die Gegner haben. Aber wie siehst du seine Leistung? Wie siehst du ihn? Ist er noch der alte Manuel Neuer?
Die Statistik spricht gerade nicht unbedingt für ihn, was aber okay ist. Du hast es gerade perfekt erklärt eigentlich. Oftmals ist es so, dass du als Torwart ja das kompensieren möchtest, was die Abwehrspieler dir anbieten. Das heißt, wenn die Abwehrspieler in so eine Fehlerkette reintreten, versuchst du das als Torwart zu korrigieren und tappst dann selber noch in den Fehler rein. Mhm. Deswegen sieht er gerade zurzeit manchmal auch nicht ganz gut aus. Aber auf der anderen Seite hat er schon so viele Unhaltbare auch gehalten und auch ist immer noch auf dem Level, dass aus meiner Sicht Manu immer noch unantastbar ist. Mhm. Aber klar, er ist 38. Die biologische Uhr tickt auch bei Manuel Neuer. Mhm. Und da kann sich keiner
verstehen. Also verlängern die Bayern?
Irgendwann, gute Frage, wenn ich es wüsste. Aber man muss sich die Frage mal stellen, was ist die Alternative? Also Nübel ist unter Vertrag beim FC Bayern bis 2029. Bisher ausgeliehen bis 2026 an den VfB Stuttgart. Aber was passiert zum Beispiel, wenn der VfB nächstes Jahr nicht international spielen sollte? Also Nübel mit dem VfB nur in der Bundesliga spielt. Wird sich vermutlich dann nicht weiterentwickeln, sondern auf diesem Niveau verharren. Und ich glaube, irgendwann muss man ja, den Tatsachen ins Auge schauen und auch wenn der Cut noch so hart sein mag, diesen Cut machen, um halt einfach in der Perspektive sich weiterzuentwickeln. Zumal man ja, wie gesagt, Nübel schon bis 2029 verpflichtet hat. Ich gebe dir 100% recht, Manuel Neuer ist immer noch ein super Torwart, obwohl er natürlich nicht mehr auf dem Niveau ist, wo er noch vor fünf Jahren gewesen ist.
Glaubst du wirklich, dass Nübel die Bayern Nummer 1 wird nach Neuer?
Naja, ich habe ja nur gesagt, dass sie ihn bis 2029 unter Vertrag haben.
Nein.
Und wenn nein, das ist jetzt eine Interpretation von dir. wenn er so spielt, wie er hier in München gegen den FC Bayern gespielt hat, dann nein. Da muss er den ersten Ball locker halten. Wenn er so spielt, wie er jetzt gegen Leverkusen gespielt hat und wirklich Weltklasse gespielt hat, dann ja.
Also wie immer neben selbst. Ne? Ja. Er muss vorangehen mit Leistung und dann wird man sehen, wie dann später die Bayern entscheiden werden.
Ja. Lass ich dir jetzt durchgehen, das Vorangehen mit Leistung.
Wir sind schon so spät
und Katharina wartet doch auf ihren Einsatz. Aber komm, hau rein, die drei
außer. Nee.
Katharina.
Ja, sehr gerne. Wir wollen ihn natürlich auch wieder die Möglichkeit geben, bei uns mit vor Ort zu sein, wenn der Doppelpass on Tour ist. Deutschlandweit gibt es da zahlreiche Städte, wo Sie gerne unter dem Link, der hier eingeblendet ist, einfach mal schauen können, ob da was bei Ihnen in der Nähe ist. Und dann sind Sie nicht nur per Dopafon dabei, sondern live mit vor Ort, wenn die Experten diskutieren. Und wir haben Spenden bekommen heute. Also nicht nur Roman hat hier ein bisschen was ins Phrasenschwein geworfen. Nein, es ist ein bisschen was zusammengekommen. Gerne mit Applaus. Oma Waltraud, Bernheld, Helmut, Steffen aus Klosterfelde haben gespendet. Der Fanclub Rieser Fohlen, Oettinger Brauerei GmbH, Dirk Fohlen Fanclub Sahlendorf, Geburtstagskind, oh, wir haben ein Geburtstagskind, Patrick und Tini, herzlichen Glückwunsch, wo auch immer, ah, hier, da ist der Herr. Woll und Holger aus Groß-Ruderstedt, Weißweilers Enkel, Welber, Welfer 2005, Inge und Wilfried, Julia und Ralf. Und dann haben wir die Rostocker Jungs, zweimal Jörg und einmal Jan. Wir haben Raphael und Christian aus Innsbruck. Wir haben den FC Bayern Fanclub Toppenstedt aus der Lüneburger Heide. Silvi und Uwe, die eisernen Wandbezwinger aus Berlin. Und Fußballerkeller Österreich Winkel, Union Socke, Union Fanclub Fürstenwalde. Dankeschön für die Spenden, ein bisschen was zusammengekommen. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank für die Spenden. Und danke in die Runde. Für heute hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am kommenden Sonntag wieder ein Doppelpass. Da ist Marcel Schäfer da von RB Leipzig. Und wir haben Christopher Trimmel, Spieler bei Union. Also wird auch sehr, sehr interessant. Dankeschön für heute. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Machen Sie es gut. Und wer will, ein Schlückchen Bier. Zum Wohl.